Time nun und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass, wo es heute mal wieder klassisch zu einem neuen Set, zu einem Spiel oder Exil kommen und meine Kumpels, der Marius und der Jochen, uns anschauen werden, ob es einen richtigen Flash geben werden oder ob wir uns wie Kinder freuen, wenn der Ringleader endlich wieder reawakened und ein bisschen die Hölle heiß macht. Vielleicht wird es ein paar Brawls geben, vielleicht wird ein bisschen was gepickpocketed oder vielleicht endet auch alles nur in Stille mit dicken Loot.
Ich fühl mich, glaube ich, gerade wie so eine 60-jährige Oma, die irgendwie gerade auf Twitch eingeschaltet hat. What the fuck is a TikTok?
Was sprechen die Kinder da?
Das TikTok. Ja, das waren jetzt alles dumme Kartennamen aus diesem Set.
Ja, es geht um Outlaws of Thunder Junction. Das Western-Set. Wir haben letztes Jahr mal drüber gesprochen, als Fritz meinte, ja, ich will ein Western-Set. Und er hat es gekriegt. Jetzt haben wir ihn leider nicht da, um zu fragen, ist es das, was du gewollt hast? Weil manchmal glaube ich, das ist nicht, was er gewollt hat.
Und die Affenhand zieht sich zusammen.
Ich brauche das Set. Muss Cowboy-Hut nehmen.
Oh ja. Ja, Elementare haben in diesem Set Cowboy-Hüte. Ich glaube, es ist wirklich schwer, dieses Set als was anderes zu verkennen, weil ich glaube, die Anzahl an Hüte und die Anzahl an Karten könnte wahrscheinlich gleich 1 sein.
Ja. Ich meine, wäre das nicht ein thematisch sehr schönes Deck eigentlich? Ich baue mir ein Commander-Deck, wo jede Kreatur einen Hut aufhaben muss.
Das ist endlich geht das inzwischen. Das war ja immer so ein Running Gag, dass man sich so wie Ladies Looking Left oder so, dass man sich nur Sachen mit Hüten baut. Das war vorher, muss man sagen, also es wird immer noch Jank sein, aber jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil man viel mehr Hüte zur Auswahl hat. Da muss man nur schauen, dass man den richtigen Commander findet. Aber bevor wir anfangen, was ist überhaupt Spiel oder Exil? Das sollten wir vielleicht noch klären.
Spiel oder Exil ist unsere Form eines Set-Reviews. Statt einfach nur die Karten strömen durchzugehen und zu sagen, die Karte könnte aber gut sein, weil sie spielbar ist, haben wir uns spezifisch unsere Low- und Highlights aus dem Set rausgesucht und wollen die mal in den Raum werfen. Ein Spiel ist was Positives, ein Exil ist was Negatives, was man eher nicht so mag oder zu irgendwelchen anderen Problemen führt. Und danach wird halt von jedem bewertet, hey, ist es für sie selbst ein Spiel oder ein Exil? Also wir haben unsere Listen unabhängig gemacht und werfen die in den Raum, damit wir vielleicht ein bisschen diskutieren können, ob was gut oder schlecht ist. Was wir auf jeden Fall immer der Meinung sind, was gut ist. Das ist unser Sponsor Ultimate Guard. Jawohl, das sind schon die Sleeves, da sind die Deckboxen. Unser Sponsor Ultimate Guard beschützt mit die besten Magic-Produkte, mit ihren besten Foot Forward. Die Katana-Sleeves sind ultra hochwertig, die Boulder lieben wir schon immer. Mittlerweile gibt es eine sehr geile Playmat-Series von verschiedenen Künstlern, die dazugeholt worden sind. Und auch nicht Magic Art, häufig Magic-Künstler selbst sind, dann mit reinbringen. Jochen liebt von den französisch nennenden
Den Schneeleoparden.
Er liebt die Schneeleoparden-Matte. Ja. Und Dominik Meyer hat natürlich demnächst auch was kommen ist und in der Vorbestellung. Wenn ihr die Folge hört, war ich auf der Kaktus in Leipzig für Ultimate Guard und da hoffentlich habt ihr mal vorbeigeschaut, wenn ihr konntet. Und Ultimate Guard, ne?
Geil, das sag ich. Finde ich eigentlich cool, dass du zum Release von dem neuen Set, Outlaws of Thunder Junction, jetzt auf der Kaktus bist, weil es gibt dann doch einige Kaktus-Kreaturen in diesem Set, ist mir aufgefallen. Und ein ganzes Precom, was sich im Endeffekt darum dreht. Um Kaktus-Kreaturen.
Jawohl, um die Pflanzen und Druiden. Also, Affiliate-Link ist in der Beschreibung und damit, glaube ich, geht's mal direkt los. Wenn du schon deinen Hut in den Ring geworfen hast, machen wir weiter, Marius. Was ist dein erstes Spiel oder Exil?
Also, diejenigen von euch, die mir jetzt ein bisschen zugehört haben, so die letzten Podcast-Folgen, wissen, dass ich ein sehr großer Freund von +1/+1 Countern bin. Und dieses Set hat ein paar Karten, die mich sehr positiv überrascht haben. Ich habe sie auf 2 reduziert, die ich euch mitgebracht habe. Ich hätte weit mehr mit reinbringen können, so ist nicht. Und genau, meine erste Karte ist Reckless Entertainer, zumindest glaube ich, dass man das so ausspricht. Das ist eine 2-2 Plant Bard Kreatur für ein generisches und ein grünes Mana. Und die sagt, ich kann ein beliebiges Mana zahlen und sie tappen und einen +1/+1 Counter auf jede Kreatur legen, die diese Runde ins Spiel gekommen ist. Was toll ist, wenn ein +1/+1 Counter Deck, wie zum Beispiel mein Lazelle Deck, was kombiniert ist mit dem Chefmaster, der macht, jede Kreatur kommt mit einem extra +1/+1 Counter rein und Lazelle sagt, sie kommt mit einem zusätzlichen Counter rein. Und wenn ich dann meine Tokens habe und sage von wegen, ey, ich erstelle 5-1-1 weiße Soldaten, die kommen eh schon als 3-3 Soldaten aufs Spielfeld und dann habe ich noch die Kreatur, die ich, wo ich 1 bezahlen kann und tappen und dann kommen nochmal 2 Counter auf die oben drauf durch Lazelle, dann habe ich auf einmal 5-5 was, wie auch viel auch immer, 5-5 Kreaturen da liegen, obwohl es eigentlich 1-1 sein sollten. Das ist eine Karte, die mir als 1-1 Counterspielern sehr viel Freude bereitet, weil ich alle Synergien in meinem Deck sehe und mich selbst validiert darin fühle, so von wegen, oh ja, es funktioniert alles so, wie es soll. Es sei denn, jemand countert es mir weg.
Ja. Ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an das, was ein Good Fortune Unicorn macht, aber das ist ja in Celestia-Farben und weswegen der Rockus Entertainer bei mir tatsächlich auch ein Spiel bekommt, ist, weil er einfach in grün ist. Mhm. Weil diese 1-1-Marken auf alle Kreaturen sind meistens eben in grün und weiß vertreten als Farbkombination und was halt der ganz cool macht mit diesem Entertainer, ist, dass du deine Mana halt nach vorne spielen kannst und danach erst was machen kannst. Und gleichzeitig tut sie nicht so viel Aufsehen erregen wie einen Good Fortune Unicorn, was immer, wenn eine Kreatur reinkommt, kommt es mit einer 1-1-Marke rein, was halt mit Persist zum Beispiel Infinite geht. Also auch im Draft-Set selbst so gewollt war, dass du Persist Infinites machen kannst.
Was ich außerdem an der Karte, für diejenigen, die jetzt nur mit Audio dabei sind, müssen sie sich vielleicht anschauen. Ich finde das Artwork unfassbar genial. Nur kurze Erklärung, es ist vorne dran so eine Kaktuskreatur, die im Saloon gerade auf dem Klavier spielt, während im Hintergrund ein Saloon-Brawl stattfindet. Und der Flavortext dazu ist auch so schön geil passend. Der heißt, it's not hard to know the right song for the occasion when the most occasions are Saloon-Brawls. Und ja, also die Karte gefällt mir vom Design her, also vom mechanischen Design, was sehr einfach, sehr simpel ist, mit dem Artwork noch dazu. 100 Go von mir.
Okay, dann müsst ihr jetzt den virtuellen Spucknapf aufstellen, weil ich zum ersten Mal mit einem lauten Klingeln reinspucken werde. Ich gebe dem Rockers Entertainer ein Exil. Ich habe nämlich mir das angeguckt. Und das ist eine klassische Karte für mich, die macht nie den Cut in meinen Decks. Ich kann den Nutzen sehen, aber es macht nie den Cut. Es gibt nämlich jede Menge andere Karten, die ich dann stattdessen reintue, sei es um was auf Instant Speed zu beschützen oder irgendwie, meistens denke ich mir bei solchen Karten, okay, wenn ich jetzt 5-3-3er erschaffe, ich könnte natürlich mit dem sie auch zu 5-5ern machen, das löst immer noch nicht im Zweifelsfall mein Haste-Problem. Ich habe gerade ein Duskana Rage Mother Deck zusammengestellt, da wäre ja ganz nützlich drin, weil die geht ja auf Base Power und Toughness 2-2. Er selber würde dafür zählen und er würde die Kreaturen stärker machen, ohne dass er den Effekt von Duskana kaputt macht. Und trotzdem würde er nicht den Cut schaffen und deswegen kriegt er ein Exil. Das Einzige, was mir daran tatsächlich auch gut gefällt, ist das Artwork.
Also, schönes Artwork.
Ja, schönes Artwork. Also, genau. Wie gesagt, ich wüsste, das ist so eine klassische Karte. Ich glaube, wenn ich ihn hätte, er ist ja nicht so selten, das heißt, man wird ihn wahrscheinlich ein, zweimal haben. Ich werde ihn beim Deckbau immer wieder in den Maybe-Stapel reinpacken, während ich das zusammenbaue, so auf dem Bett. Und er wird immer wieder in dem einen Stapel landen, wo all die Sachen drin sind, die vielleicht ganz cool wären, aber es doch nicht geschafft haben.
Verstehe ich, auf jeden Fall. Ich glaube, ich reiß mal gleich das Band-Aid ab. Ich gebe nämlich auch mal ein Exil, weil eine Sache müssen wir eben über das Set jetzt ein bisschen reden. Und ich gebe mir jetzt mal der Archangel of Tithes ein Exil. Das ist 1/3 weiß für einen 3/5 Engel mit fliegend und solange Archangel of Tithes ungetappt ist, Creatures can't attack you or planeswalkers you control unless the controller pays one for each of those creatures. Also, du hast einen Ghostly Prison-Effekt, einen ähnlichen. Oder, und wenn, solange der Erzengel angreifen kann, angreift, dann kann der Gegner keine Kreaturen blocken, es sei denn, sie zahlen ein generisches Mana. Also sogar einen Ghostly Prison auch on Attack, was so ein bisschen Evasion gibt. Spielerisch ist es okay. Also die Karte, es ist halt so, wenn ihr es wollt im Deck, wisst ihr es eh, ob ihr es wollt, vom Effekt her, aber ich werde der Karte jetzt nicht hinterherjagen, weil die bekommt nämlich weil das ist nämlich so die. Das Artwork der Karte ist nämlich genauso mein Problem mit der ganzen Art Direction. Es handelt sich um einen göttlichen Engel der Ehre und Gerechtigkeit repräsentieren soll. Und er hat halt eine Pistole mit irgendwelchen Energiegedöns und einen Hut und einen Cowboy-Anzug aus. Und es ist halt. Mich kommt dieses Set sehr nach diesen Planet of Hats vor Writing. Also quasi, was es häufig gibt in Medien, dass der Planet hat eine Eigenschaft und diese Eigenschaft ist halt alles, was dieser Planet hat. Und diese Plane hat halt diese Cowboy-Ästhetik, aber sie hat nicht nur die Cowboy-Ästhetik als, oh, lass uns mal ein paar sehr coole Sachen zeigen, also auch wirklich den Hintergrund hinter Saloons, sondern nein, es bezieht sich genau auf Gunslinging, Cowboy, Badass Dingen und nicht das, was alles im Hintergrund war. Also sowas, solche Ästhetiken wie Johnny Guitar tauchen hier überhaupt nicht auf. Super Film, könnt ihr euch gerne anschauen. Einer der ersten weiblichen Hauptrollen in einem Mainstream-Hollywood-Film. In einen Western vor allem, was damals so ein sehr großer Deal war. Und ja, es existiert nicht. Es beleuchtet das Thema Western auf eine Art und Weise und bricht sie nicht, aber es beleuchtet sie nur auf diese eine Art und Weise und das gefällt mir wirklich nicht, weil ich finde es sehr vergesslich in dem Fall. Und für mich ist vergesslich schlimmer als was Schlechtes.
Sehr viel Artwork-spezifische Informationen gerade. Ich verstehe voll, was du meinst. Also, das ist gerade, wenn es so mit Engeln abgeht. Und es ist, ich muss sagen, ich liebe die Künstler, die Magic engagiert. Und die meisten Karten sehen für sich als individuelle Karte gesehen super geil aus. Aber wenn du das ganze Set schaust, wenn du auf Scryfall dieses komplette Set anschaust, dann sehen viele Karten schon sehr samey aus. Also da muss ich zustimmen, weil einfach alle den gleichen Spleen haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei denen abläuft, aber ich kann mir vorstellen, so, ja, du machst eine Karte und es ist übrigens Cowboy, also irgendwie einen Cowboy-Hut drauf machen und jeder einzelne Künstler, jede einzelne Künstlerin hat gesagt, ich mache da einen Cowboy-Hut drauf. Genau so sieht das Set aus.
Ja, es ist so ein, also das geht eng mit dem größten Kritikpunkt, den ich habe, einher. Ich finde das sehr beliebig, also ich finde, dass das Outlaws of Thunder Junction ist sehr beliebig geworden, obwohl es eigentlich super raussticht. Und es hängt damit zusammen, dass eben alles aussieht wie dieser alte Westen. Also es ist ja auch, es gibt schon Züge und alles, klar, das ist, wurde ja auch relativ früh erfunden. Es gibt keine Armee oder sowas, es gibt keine modernen Sachen, also ein ganz klein bisschen, aber es ist halt dieses klassische, wir sind hier an der Frontier und da sind alle Leute Cowboys. Ich finde, das wäre so schon relativ schwierig zu ertragen. Es sind wirklich, selbst die Kakteen sind Cowboys. Aber ich finde, Engel gewinnen dadurch, dass man diesen ganz klassischen biblischen Faktor nimmt, wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Wenn ein Engel auftaucht, sollte man sich fürchten, weil der Engel nicht aussieht wie was aus deiner Lebensrealität, sondern ein Engel ist ja ein Bote der Himmel. Und du kannst ihn eigentlich nicht erfassen mit deinem Verstand. Das ist, Magic ist natürlich in Fantasy-Welten ist näher dran am, ja, Engel sehen halt so aus. Engel sind schöne Frauen mit Schwertern und Flügeln. Aber trotzdem sollte man irgendwie, finde ich, also, wenn dieser Engel jetzt keine Flügel hätte, und ich nehme mal an, dass er mit Engelsmagie die verstecken könnte, würde er aussehen wie jeder andere, wie jede andere Person. Und selbst wenn er so erscheint, wie er erscheint, sieht halt einfach aus wie jeder andere Cowboy. Also das ist so, oh, ja, cool, du bist also ein Engel, du bist vom Göttlichen berührt. Ja, netter Revolver. Ja. Ich würde der Karte aber auch so übrigens ein Exil geben. Ich finde, der Archangel of Tithe, der wird immer sehr gehypt. Und der ist bei mir genau wie der Raucous Entertainer, der macht nie den Cut.
Ja.
Der ist nicht so wirklich gut. Man denkt immer, der wäre cool, aber eigentlich ist er nicht cool. Was er sich gut eignet, ist Removal zu fressen. Und zu nichts sonst. Finde ich. Also auch ein Exil von mir in dem Fall, weil bisschen lame. Oh.
Ja, also von mir auch, also vorwiegend auf das Artwork jetzt auch bezogen. Ist wichtig, weil du witzig, weil du hast gerade die Flügel angesprochen. Ich habe die Flügel zu dem Moment, wo du gesagt hast, die Flügel im Hintergrund, wenn ich die nicht hätte und ich weiß, da ist ein Flügel dran. Ah, da ist ein Flügel dran. Und ja. Ich habe dann ein sehr ähnliches Problem, weil ich glaube, dadurch, dass es halt Wilder Westen ist, etc., es ist halt sehr oft alles sehr Ton in Ton. Das, ich meine, das hat natürlich Desert und du hast Ding, irgendwie viel Beige-Töne, braune Töne, helle, weiße Töne und das geht, es wird oft zum Wischwasch und genau das, also ich fand das Artwork, finde ich geil, abgesehen von den Hüten etc., aber ich habe die Flügel nicht gesehen.
Tja, für mich ein Engel-Fail in dem Fall, weil man soll Engel schon erkennen.
Ja. Nur dann.
Ja, ich flash mal kurz meine erste Karte rein. Annie Flash, the Veteran. Naya-farbene Legende. 4-5, ein Human Rogue, kostet 6 Mana, also ganz schön viel. 3 und rot-grün-weiß. Annie Flash hat natürlich Flash. Sie hätte sofort ein Exil kassiert. Wenn sie nicht Flash gehabt hätte, hätte ich sie einfach als Exil aufgeschrieben, aus Prinzip. Sie hat aber Flash. Und sie sagt, wenn sie aufs Schlachtfeld kommt und man hat sie gecastet, dann darf man eine bleibende Karte mit Mana-Wert 3 oder weniger vom Friedhof aufs Schlachtfeld bringen und zwar getappt. Also schon mal ziemlich gut, finde ich, der Effekt. Plus man kann sie nicht die ganze Zeit blinken, was immer gut ist. Und sie hat aber noch einen zweiten Teil, der sagt, immer wenn sie getappt wird, darf man die obersten zwei Karten der Bibliothek ins Exil schicken und man darf die in diesem Zug spielen. Die kriegt von mir ein Spiel. Ich finde, für eine Cowboy sieht sie cool aus. Also, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Cowboys haben eine coole Ästhetik. Da kommt man nicht drum rum. Ich mag auch Western gern als Filme. Aber wie gesagt, man darf es halt nicht übertreiben. Annie Flash finde ich nicht übertrieben. Sie hat so ein bisschen so Pueblo-Style-Farben in ihrem, in ihrem Outfit. Also schon mal optisch ganz cool. Ich finde, diese Karte, da steht und fällt sehr viel mit den Kosten, die sie hat. Ich finde, für 6 Mana sind das absolut coole, gute, auch durchaus starke Effekte. Wenn die weniger kosten würde, wäre sie wirklich sehr, sehr stark und auch zu stark, finde ich. Wenn sie noch mehr kosten würde, also mehr als 6 Mana braucht man eigentlich nicht auf sowas drauf bauen, finde ich. Und sie haben ein bisschen drauf geguckt, dass manche Sachen halt nicht zu übertrieben sind. Zum Beispiel, dass man die Karten eben nur in diesem Zug spielen darf und nicht, wie inzwischen ja sehr viele von den Impulse-Draw-Sachen haben, bis zum Ende des nächsten Zuges. Das heißt, man kann mit der viel machen. Dadurch, dass sie getappt werden muss, wird sie wahrscheinlich zum Angreifen ein bisschen reizen. Man kann mit ihr mal schön was wegblocken, wenn man will. Jo, finde ich eine gelungene Karte.
Ich mag sie theoretisch auch. Also die Position von ihr finde ich ganz cool. Sie ist ein 4-5 mit Flash, holt was aus dem Friedhof zurück, hat Impulse Draw, aber ich gebe ihr einen Exil. Und das hat einen kleinen Faktor einfach davon, dass es gibt mittlerweile sehr viele, sehr coole Optionen in Naya, Dinge zu machen. Und Annie Flash ist in meinen Augen eine Karte, die gut in Decks passt, aber sobald du sie als Deck verwendest, wirst du sie twiddeln, um quasi durch dein ganzes Deck zu ziehen.
Achso, ja, das übrigens, da stimme ich dir zu. Deshalb, ich hätte noch dazu gesagt, ich finde die cool, die kriegt ein Spiel von mir nicht als Commander. Deinen Punkt verstehe ich endlich.
Okay. Weil Annie Flash ist eine coole Karte, wenn du sie im Deck hast. Als quasi kleiner, schöner Reanimator, der ein bisschen mehr Mana hat, du kannst die Mana offen lassen für Removal und sie dann reinflashen, bekommst noch was zurück und danach kannst du gleich angreifen und hast Impulse Draw. Sehr coole Karte in Decks. Ich finde sie nur als Commander, also da ist es halt schade, dass er Legendary ist, fast schon. Wie man es manchmal hat, weil, hey, ist so generische Reanimatoren und so ein bisschen kleinen Sun-Titan-Trick zu haben, wäre cool. Aber dadurch, dass es Legendary ist, hast du natürlich die ganzen Synergien, du hast ja als Commander. Und ja, ich bin einfach davon nicht überzeugt, dass die dann doch ein sehr interessantes Deck machen würde an sich. Ja.
Das eigentlich ist halt ein bisschen schade, oder? Dass sie das seit Commander Legends, dass sie den Schritt nicht mehr zurückgehen, weil man hätte ja sonst früher, wäre es ja, also es wäre früher wahrscheinlicher gewesen, dass die irgendwie Veteran Train Robber heißt. Ja. Und dann in Commander Legends sagt man, wisst ihr noch, der Veteran Train Robber, der auf den Karten drauf war, auf 3 oder so, das ist übrigens Annie Flash the Veteran. Mm. Inzwischen sparen sie sich den Schritt und sagen direkt, wisst ihr, diese Karte, die auf 3, diese Figur, die auf 3 Karten drauf ist, das ist übrigens auch im Set eine Legendary. Das ist Annie Flash the Veteran.
Sie fühlt sich auch nicht wirklich legendär an, muss ich ehrlich sagen.
Also bei mir ist es, ich meine, das ist, von mir wird sie nämlich auch ein Exil bekommen. Und zwar, ich verstehe, dass die Effekte, also zum einen, als Commander hätte ich sie jetzt auch nicht verwendet. Einfach aus dem einen Grund, dass ich ETBs bei Commander, die mehr als 3 Mana kosten, die man basically nur einmal im Match spielen würde, finde ich immer doof. Vor allem dann finde ich etwas so Value 3 zurückbringen, finde ich ein bisschen wenig dafür, dass ich meinen Commander einmal rausbringe. Und dann habe ich vielleicht nicht mehr was mit Value 3 oder weniger drin. Ich würde sie, bei mir bekommt sie das Exil, weil ich von meinen Big Mana Creatures, klingt jetzt so blöd, coole Effekte haben möchte. Ich verstehe, dass der Effekt, den sie hat mit dem Card Advantage, mit wenn sie angreift oder wenn sie getappt wird, die 2 Karten exiled, die Runde gespielt werden können. Keine Ahnung, das vielleicht ist das bei mir eher so ein, wie ich spiele oder was ich mir, ich will von meinen großen Kreaturen, die kommen aufs Spielfeld und die machen Bumm. Und nicht etwas, oh, mit der muss ich dann noch zum nächsten Zug warten. Ich meine, mit Flash könnte ich sie auch in der Vorrunde spielen, aber dann müsste mir 6 Mana offen halten. Das heißt, ich muss warten, bis sie einmal antappt, bis ich den Effekt überhaupt bekommen muss. Ich habe irgendwas auf der Hand, womit ich sie gleich tappen kann, irgendeinen Effekt. Weiß ich nicht. Also für mich fühlt sich das einfach nicht ganz coherent an, wie das in meinen Spielfluss passen könnte. Und deswegen bekommt sie von mir auch ein Exil.
Ich meine, also ist ein großes Problem effektiv, dass die Mach-Mechanik zieh eine Karte ist. Oder der große Payoff.
Nicht mal zieh eine Karte, sondern gib mir 2 Karten, die, wenn ich sie diese Runde nicht spielen kann und die meine Gegner auch kennen.
Aber effektiv ist es also, ja der gleiche Hintergedanke, nur auf eine andere Art und Weise. Also, es ist das gleiche Geschenk, doch jetzt statt lila Geschenkpapier hast du blaues genommen.
Ja. So, und dazu kommt, dass ich, bei mir ist immer, ich finde es cool, dass Flash hat, weil es es variabel macht, aber wie gesagt, wenn ich 6 Mana offen halten muss, um quasi dann vielleicht eine Kreatur im richtigen Moment reinzuflashen, obwohl vielleicht irgendwas anderes kommt, ich muss doch ein Removal zünden und dann kann ich sie nicht mehr spielen, finde ich immer so ein bisschen risky. Fühlt sich einfach nicht gut an für mich,
zumal wenn ich so viel Mana. Ja, wenn man sie als Commander hat, weiß ja auch tatsächlich jeder, wenn du 6 Mana offen hast, was passieren wird. Also ist jetzt nicht so, dass es wieder, wenn du sie im Deck hast, wofür ich sie auch explizit nominiert habe, dann wissen die Leute es nicht. Du könntest auch wirklich einfach gerade nichts haben, aber wenn das dein Commander ist und du hältst dir 6 oder 8 oder 10 Mana offen, dann weiß wirklich jeder, was los ist.
What's gonna happen? Nobody knows.
Aber was findest du dann noch gut?
Was ich noch gut finde, und zwar, ich habe mir noch eine schöne Karte rausgesucht, der ich definitiv ein Spiel geben werde. Und zwar ist das Return the Favor. Das ist eine Instant-Karte für, und zwar ist das eine der neuen Spree-Karten. Ich glaube, da hatten wir bisher noch keine. Die kostet 2 rote Mana und die haben oben an der Kartenecke neben der Mana-Kosten jetzt so ein schönes Plus, weil das heißt, ihr könnt diese 2 roten Mana bezahlen plus, und danach habt ihr noch ein paar Auswahlen, wo ihr eine Auswahl treffen könnt oder die ihr alle zahlen könnt, und dann habt ihr die folgenden Effekte. Und zwar für 2 rote Mana und einen zusätzlichen generischen Mana kann man eine Instant- oder Sorcery-Spell oder auch eine Activated Ability oder eine Triggered Ability copien, was an sich schon mal geil ist für 3 Mana. Gerade Activated Ability oder Triggered Ability zu kopieren, gibt's jetzt nicht so viele Spells. Was ich aber sehr viel cooler finde, ist der zweite Effekt. Und zwar nochmal für ein +1 generisches Mana. Change Target auf Target Spell or Ability with a single target. Also, wenn jemand ein Removal zündet auf meinen Commander, für 3 Mana komme ich rein und sage von wegen, nee, du removest jetzt nicht meinen Commander, sondern du removest jetzt deinen eigenen Commander oder den Commander von einem der Mitspieler, mit denen wir gerade zusammenspielen. Und ich mag diese Karten so gerne, dieses, es kommt etwas auf mich zu und ich leite um. Ich glaube, in Blau gibt's die Effekte häufiger, aber gerade weil es in Rot ist.
Nee, in Rot gibt's die am meisten. Ja,
in Rot gibt's die meisten? Ja. Oh, wow, okay, dann habe ich da einfach noch nicht so viel gesehen. Weil das sind immer die Effekte, wo ich, das sind für mich immer diese Story-Maker-Momente, diese Karten, die diese oh mein Gott, what the hell just happened Momente erstellen können, womit halt keiner gerechnet hat, weil entweder so, okay, du counterst mir vielleicht mein Removal weg, vielleicht passiert das, aber dieses ich lenke den Spell komplett auf was anderes um, das ist sehr chaotisch, kann sehr chaotisch werden und das ist etwas, was ich weswegen ich auch Commander so liebe, einfach weil es so unfassbar chaotisch werden kann. Und deswegen ist es eine Karte, wozu ich dann auch noch eine Triggered Ability oder vielleicht den gleichen Spell, der gerade auf mich gecastet wurde, kopieren kann und 2 Commander rausnehmen kann, die mich gerade nerven. Also das ist, ich finde das einfach eine schöne Karte, eine schöne Ankommen-Karte vor allem für wenig Kosten. Also die kommt definitiv in mein Gale-Spellslinger-Deck, weil ich finde den Effekt einfach zu geil.
Schöner doppelter Fork-Spell, wenn jemand auf dich gecastet, oder ein einfacher Copy-Spell, wenn du ihn selbst castest, proaktiv verwendest. Paar Dinge bei Spree. Regeltechnisch, wenn ihr die Extrakosten zahlt, es erhöht nicht die Mana-Value der Karte und ihr müsst einen Modus wählen dafür. Also ihr könnt nicht einfach die kopieren, ihr müsst danach immer noch diese zusätzlichen Kosten beim Casten zahlen tatsächlich. Damit die Effekte passieren. Zweitens, mein Hirn mag Spree nicht. Mein Hirn mag, dass S kapitalisiert ist, nicht, weil normalerweise ist ja Spree was, was nach einem Wort kommt, wie bei einem Killing Spree. Mhm. Das heißt, mein dummes Hirn denkt sich die ganze Zeit, das ist die Spree.
Dicke Spee.
Und so, jetzt wegen dem großen S, das Spree hat, denkt mein Hirn halt jedes Mal, das sind einfach die Spreewaldgurkenkarten. So, was man mit dieser Information machen möchte, weiß ich nicht, ob das jetzt positiv oder negativ erweist. Return the Favor bekommt ein Spiel dafür als eine der besseren Spreekarten. Aber, ja, mein Hirn, ich weiß nicht, ob es so enden wird wie mit anderen Texteffekten, wo ich sie irgendwann einfach nicht mehr anschauen kann. Mein eigener Hang-up.
Ja, ich gebe Return the Favor auch ein Spiel. Das ist einfach eine sehr schöne Karte. Es ist ja im Grunde Fork und Bolt Band in einem. Die ist einfach gut. Die ist flexibel. Ich habe auch noch ein paar so flexible Karten mir auch ausgesucht. Was ich an Spree nicht mag, ist, dass Spree so tut, als wäre es eine ganz normale Karte. Weil man sieht ja oben dieses kleine Plus in der Kartenecke. Die sagt, okay, es ist eine Spree. Und es hat auch, hat auch Kosten, ganz normal, nämlich 2 Rot, okay. Und dann steht, ja, Spree als Erklärung, du musst aber eine oder mehrere Zusatzkosten auswählen und dann siehst du aber, ja, wenn ich das nicht mache, also ich muss es natürlich machen, weil Spree passiert ja sonst gar nichts. Ja. Also, ja. Das ist auch, also eigentlich finde ich, ist es auch ein bisschen Wortbeschiss, weil eine Spree ist ja, das kann ja nicht nur ein einzelnes Ding sein, weil dann ist es noch keine Killing Spree zum Beispiel, sondern weiß ich nicht, einfach nur ein Raubüberfall mit Todesfolge. Aber so ist es ja, erstmal ist es im Normalzustand, ist es gar keine Instanz, also erst überhaupt keine Spree. Wenn ich 1 bezahle, ist es immer noch keine Spree, da ist es einmal passiert. Und wenn ich 2 bezahle, ist es okayisch, aber ich würde sagen, für das Wort Spree auch am unteren Rand angesiedelt, wo jemand sagt, also der hat schon 2-mal Leuten die Handtasche geklaut. Ich glaube, es ist ein Serientäter.
Ja. Ja, es, nein, das ist ein Wiederholungstäter. Ja, dieses ganze Layout dafür ist halt, weil effektiv sind das Fuse-Karten von damals. Und die haben einfach ein neues Wording dafür gefunden, weil 2 Artworks auf Minikarten, die du seitlich drehen musst.
Ja.
Und dann eine Kosten zahlen musst, um beide zu aktivieren. War halt einfach nicht super elegant. Und jetzt haben sie halt ein neues Template dafür gefunden, mit dem sie theoretisch sogar noch mehr hinzufügen kann. Also dreiseitige Karten, sage ich jetzt mal.
Gib ihnen keine Ideen, Freddy. bitte,
stopp. Das sind sie ja, das ist ja bereits die Konsequenz der Problemlösung, dass das ja effektiv jetzt schon teilweise dreiseitige Karten sind. Aber ich find's fein von den mechanischen, es ist nur Nomenclature, was mich aufregt.
Ja, also ich finde die Karte ja auch gut, es war nur, es ist halt okay, wenn ihr sagt, etwas ist eine Spree. Plus, wenn man sie mit Fuse-Karten vergleicht, muss man sagen, dass sie nicht die literarische Klasse erreichen, weil Fuse-Karten hatten halt immer den Spaß mit den zwei Artworks, dass du zum Beispiel Armed and Dangerous hast. Also, du hast immer so ein Mini-In-Joke auf der Karte. Return to Favor hat kein Mini-In-Joke. Es ist Return to Favor, Punkt.
Ja.
Ja. Und, aber jetzt habe ich auch noch eine Karte, die ich sehr gut finde. Ich habe vorhin eine weiße Karte repräsentativ gebasht. Jetzt würde ich noch ganz gern eine weiße Karte nehmen, die ich. Skippe ich gerade jemanden?
Nö.
Nee. Die ich eigentlich sehr cool finde. Und das ist der Claim-Jumper. Ich habe nur gefragt, ob ich nicht über die Reihenfolge jumpe.
Oh.
Denn es handelt sich um einen 2 und ein Weiß 3-3 Rabbit Mercenary. Darüber werden wir vielleicht noch später zu sprechen kommen. Mit Vigilance und wenn er das Spielfeld betritt und einer der Gegner mehr Länder kontrolliert als du, dann darfst du in der Bibliothek nach einer Planes-Karte suchen. Planes-Karte, wichtig. Und aufs Spielfeld legen. Und dann wiederholst du den Prozess so lang, bis ihr Mann gleich auf ist. Ich habe ja vor kurzem Lotus Valley erwähnt, oder Lotus Vale und Lotus Field und andere Karten, die dich effektiv deine Länder sacrificen können. Und Bounce Länder mag ich gerne. Und Claim Jumper hilft halt einfach insbesondere diesen weißen Decks, die mehr darauf aus sind, einige paar coole Länder zu haben. Und dann opferst du deine Länder, damit du die im Friedhof haben kannst, damit du die im Weiß reanimieren kannst. Und damit kann man teilweise richtig geiles Zeug anstellen, vor allem weil der Claim Jumper eben einfach Planes-Karten sucht. Also auch sowas wie eine Mistvale-Planes, also auch gute Utility-Planes im Großen und Ganzen. Was die Karte einfach, finde ich, sehr stark macht. Außerdem handelt es sich um einen Hasen. Ich rede mal nicht über den Hintern vom Artwork. Hasen haben sehr große Beine. Und das sieht sehr komisch aus, wenn sie aufrecht stehen.
Habt ihr Zootopia gesehen?
Ja.
Ja.
Da war hier, der das gezeichnet hat, auf jeden Fall. oder die? Gaulops. Gaulops? Ich kann das nicht lesen.
Gapolaps.
Gapolaps.
Gapolaps. Tut mir leid, they.
Ja, ich kann es auch nicht sagen. Auf die Schnelle.
Aber mechanisch sehr geile Karte. Und ich bin einfach froh, dass wir so einen Support bekommen, der auch sagt, hey, ja klar, wir machen diese Catch-Up-Mechanik, aber jetzt ist er nicht mehr nur noch Catch-Up, sondern hey, die Catch-Up-Mechanik ist nicht nur, oh, du bekommst ein bisschen was, sondern wenn du aktiv drumrum baust, dann fang an, das Zeug zu abusen. Mach's stark in den Thema. Und so müssen diese Catch-Up-Mechaniken, finde ich, auch gebaut sein. Weil es bringt ja nichts, wenn du Karten druckst, die halt nur gut manchmal sind, beziehungsweise die Kosten sind dafür zu hoch. Aber wenn du dann sowas hast wie diesen Claim-Jumper, der halt nur diese Catch-Up-Mechanik hat, dann kann man die auch auf 10 drehen.
Man kann, aber jetzt nur kurze Frage zum Textverständnis. Man kann es doch nur dreimal machen, oder? Weil es sagt ja, repeat this process once, if an opponent controls more lands than you. Also ich mach's einmal, dann würde es checken, hat ein Opponent mehr Länder als ich. Dann sagt es, okay, wiederholt. Dann wäre ich bei 2. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn es dann nochmal checkt, ob ein Opponent was hat, würde es das nochmal wiederholen, aber dann habe ich ja auch alle Opponents durch.
Aber repeatest du nicht den ganzen Clause dafür? Also quasi den wenn ein Gegner mehr.
Das war mein Problem an der Sache. Das war mir nicht ganz klar. Also es wäre, selbst wenn man es nur einmal wiederholt, wäre es trotzdem gut. Sogar sehr gut, weil es ist einfach ein geradliniges Upgrade von der klassischen weißen Mechanik suchende Planes und der besseren weißen Mechanik, nämlich suchende Planes, wie du schon erklärt hast. Und bring die dann ins Spiel.
Das ist jetzt wirklich gut. Also mein Verständnis wäre ja, dass du dass du einmal den ganzen Clause wiederholst, was dann auch wiederholen würde, des Spawns wiederholen. Also jetzt kommt mein Programmierer hier hindurch, das ist doch ein Loop, der irgendwann abgeschlossen wird, oder? Weil normalerweise repeat this only once each turn oder so, würde ja sonst stehen, wenn es ja nur ein einziges Mal sein müsste.
Ich glaube dadurch, dass es halt am Anfang, von wegen, dass es an den ETB gekoppelt ist, gehen sie davon aus wahrscheinlich, dass es nur einmal stattfindet. Ich meine, wenn du es bounced und sowas, oder genau, also dann wahrscheinlich häufiger, aber ich lese
was
es auch so, dass
es... Was ist this process?
Ich glaube, es geht tatsächlich nur einmal, weil das Marius hat einen guten Punkt gehabt. Es sagt ja, wenn du, selbst wenn du alles wiederholst, sagt es, wenn es das Schlachtfeld betritt. Das heißt, es hätte nicht nochmal das Schlachtfeld betreten. Das heißt, also, ihr könnt uns gern korrigieren. Manchmal finde ich, das ist eine der Sachen bei Thunder Junction. Es haben, glaube ich, noch ein, zwei andere Karten, die mir nicht so ganz eingeleuchtet haben. Glaube ich, wo auch an Commander-Tischen das ein oder andere Mal die Regeln gegoogelt werden. Aber ich hätte dann auch gesagt, dass das nicht unendlich oft funktionieren kann. Ja.
Aber dafür ist so ein Spiel oder Exil auch gut, muss man sagen. Ja. Weil genau sowas findet man dabei heraus. Also ich bin jetzt nämlich stur davon ausgegangen, dass this process, weil du sagst ja, das ist an den ETB gekoppelt, aber der Prozess muss ja trotzdem repeated werden. Also quasi, der muss ja in sich geschlossen sein.
Genau, ich glaube...
Aber wenn er eh auf den Stack geht, dann ist er ja schon bei der ersten Wiederholung nicht mehr auf dem ETB gekoppelt. Dann wäre die Wiederholung schon wieder separat.
Genau, deswegen glaube ich, dass das Repeaten quasi triggert, von wegen, wenn ein Opponent mehr Länder kontrolliert, und das Once macht quasi den Ding hinten dran. Dieses, du hast es einmal bei ETB, dann, oh, checkst durch und so, oh, der Grünspieler hat halt 20 Länder auf der Ding, dann darfst du es nochmal machen, aber dann kommt quasi das Once, weil sonst hätten sie das Once einfach weglassen können. Sonst hätten sie einfach sagen, repeat this process. Sonst, dann ergibt das Once ja keinen Sinn mehr, wenn das Once nicht ein Limiting Factor wäre da drin.
Aber müsste das Then dann nicht ein End sein?
Deswegen bin ich scheiße programmieren. Sowas kann mein Gehirn einfach schlecht. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr das jetzt aufklären könnt.
Aber selbst wenn es in Anführungszeichen nur das zweimal macht, habe ich für 3 Mana ein 3-3 Vigilance Body immer noch, der mir auf blöd zwei Planes aufs Battlefield holt. Also von mir bekommt es auch ein Spiel. Also ich find die Karte geil.
Ja, von mir auch. Also das ist das war, darum ging es nicht. Das war tatsächlich, guter weißer Ramp. Aufhol-Ramp.
Kauft euch gute Karu-Länder in Weiß, bitte.
Ja.
Und Bounce-Länder sind besser, als ihr denkt. Ihr müsst bloß ein Land mehr spielen.
Ja. Und wenn ihr einen grünen Spieler am Tisch habt, was eigentlich fast immer der Fall ist, dann gibt's immer einen Spieler, der mehr Länder hat als ihr wahrscheinlich.
Muss dann sein.
Ja. Muss aber spiel einfach mit 84 Ländern im Deck. Der kann nie wieder
ein was zuschließen. Aber das erste unanimous Spiel. Besetzt.
Ja.
Gut.
Naja, doch, nee, die Spree, die hatte
stimmt,
hat auch
die Spree hatte stimmt. Schon.
Ja. Die Spree hatte.
Die Spree. Die Spree
hatte es schon, richtig.
Alright, danach würde ich dann mal wieder reingrätschen. Yo. Und zwar würde ich dann mal weitermachen, weil ich so ein bisschen bei Value Town dabei war, gerade bei unseren schönen Hasen, würde ich gerne in eins meiner Exil-Sachen reingehen. Und zwar ist dieses Exil aus dem ganz einfachen Grund, dass sich für den Mana-Wert, den man für diese Karte bezahlt, die Karte einem zu viel gibt. Das ist für mich ein, warum sollte ich diese Karte nicht spielen, ist ja eigentlich blöd, wenn ich entdeckt habe, in dem das relevant ist. Und zwar geht es um Colossal Rattle Wurm. Finde ich sehr schön, dass sie da die Wurm-Schreibweise und nicht Worm auf Englisch drin haben. Colossal Rattle Wurm.
Weil Worms von Drachen abstammen. Das ist der Trick in der Magic Lore.
Da muss ich noch viel lernen. Sehr schön. Für 4 Mana, 2 generische Mana und 2 grüne Mana, also insgesamt 4 Mana, haben wir dafür einen 6-5 Wurm. Das heißt, ich zahle schon mal nur 4 Mana für einen 6-5 Buddy, der zusätzlich auch noch Trample hat. Und er hat Flash, solange wie ich einen Desert kontrolliere. Und wenn der dann irgendwann sterben sollte und bei mir im Friedhof liegt, kann ich ein generisches Mana und ein grünes bezahlen und den Rattlewurm aus meinem Graveyard exilen und kann meine Library nach einer Desert Card durchsuchen und aufs Battlefield tapped legen und dann shuffle natürlich. Das ist für 4 Mana ganz schön viel Stuff, der da passieren kann. Und das, ich bin jetzt niemand, der von vorne bei Magic mit dabei war, aber ich verstehe, dass Power Creep kommt und kommt und kommt und die wollen natürlich auch, dass wir unsere Decks besser machen und wir wollen natürlich, dass unsere Decks die besten Karten drin haben und wenn sie keine besseren Karten drucken als die, die drin sind, haben wir keinen Grund mehr Geld auszugeben. Aber ich finde die Karte fast schon ein bisschen frech.
Also ich lese von der Karte, 2 Mana, exile sie aus dem Friedhof und dann darfst du dein Deck nach einem Desert durchsuchen. Das 6-5 Trample-Zeug, das ist, finde ich, relativ irrelevant für diese Karte. Es ist, also für mich ist es, ich sehe mich 99% der Zeit, dass ich dieses Teil discarde für irgendeinen Effekt. Und dann mit sowas wie einem Tormod, wenn ich zum Beispiel einen Partner-Pair hab mit ihnen oder so, dann aus dem Friedhof exile und dann habe ich diese, hey, wenn eine Karte deinen Friedhof verlässt, Trigger noch zusätzlich dazu. Außerdem sucht es, ja, weil es irgendein Desert sucht, auch ein sehr cooles Land, was alle Friedhöfe ins Exil schicken kann.
Scavenger Grounds.
Ja. Das heißt, es hat auch noch eine gewisse Utility dazu, was andere Ramp-Karten tatsächlich nicht hat. Und das ist schon echt ziemlich stark. Und deswegen, aber ich gebe dir das Spiel, weil Ramp ist stinklangweilig. Ramp ist so ein unglaublich langweiliger Aspekt von Commander. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ich finde, es ist. Rampen an sich ist halt einfach ein notwendiges Übel für das, was man eigentlich machen möchte. Und deswegen unterstütze ich jeden Versuch, Ramp interessanter zu machen, anstatt Fast Mana Broken Ramp oder konservative, nicht wirklich gute Ramp oder halt 2 Mana oder 3 mit kleiner Upside. Ich mag 3 mit Upside mehr theoretisch, aber dann ist es häufig zu ineffizient. Colossal Rattleworm, ja, es ist Power Creep, but wenn es einen Aspekt interessanter macht, den ich langweilig finde, dann bin ich auch dafür. Sie kriegt ein Spiel.
Ich war am Überlegen, weil eigentlich stimme ich dir zu, Marius. Das ist halt einfach stark. Wenn man mal guckt, zum Beispiel so hier Wayward Sawtooth, der Dinosaurier unseres Vertrauens, der kostet nur 3 Mana in grün, hat 5/5, es ist ein bisschen schwächer. Der kann aber halt auch nicht angreifen oder blocken, bis man City's Blessing hat. Gut, man darf dafür auch noch ein Land spielen. Also der macht sich schon selber nützlich. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was dein Gedanke war. Bei dem gebe ich ihm ein ganz knappes Spiel, weil er auf Deserts rekurriert. Und ich finde, Deserts sind super cool. Deserts sollte man generell mehr spielen. Und wenn es zum Beispiel auch ist, damit man Scavenger Grounds hat und es mehrfach benutzen kann. Weil Scavenger Grounds, hat ja Freddy gerade schon erwähnt, das sagt, du musst eine Wüste opfern, nicht Scavenger Grounds. Also. Und es gibt auch sehr viele schöne, so relativ, also ich meine, selbst die Ammonkhet-Wüsten, die getappt reinkommen, die kann man cyclen. Also Wüsten sind, finde ich, eigentlich einige der cooleren Länder. Und es sind auch im Set jetzt, sind ganz coole Wüsten eigentlich dabei.
Ja.
Deswegen gebe ich dem trotz dem Power-Creep-Aspekt gebe ich ihm trotzdem ein Spiel, weil ich cool finde, dass er Wüsten sagt. Ich fand auch bei Ixalan cool, das mit den Caves, nur dass Caves halt nicht schon so lange existieren und deswegen nicht, so, viel, nicht so Support haben. Aber spielt Wüsten, Wüsten sind cool.
Den finde ich sehr interessant. Bei mir ist tatsächlich, weil ich denke, sobald ich eine grüne große Kreatur sehe, denke ich, wie gesagt, immer an mein Lazelle-Deck, die halt quasi für 4 Mana dann als eine 8-7 aufs Feld kommt, die auch schon Trample hat. Und das finde ich dann immer so, das finde ich fast ein bisschen frech. Aber finde ich sehr interessante Gesichtspunkte von euch. Also will ich nicht sagen, dass ihr da falsch liegt, aber ihr liegt da falsch.
Ich glaube, im Normalfall ist es auch so, du flasht ihn rein, blockst irgendwas, machst einen Trade und im nächsten Zug, wenn du wieder kannst Mana hast, holst du dir dann halt das Land.
Ja. Ich meine, deine Evaluation ist auch nicht unbedingt falsch, aber ich sage mal, der Grund, weswegen du die Karte reinpackst, ist der Friedhofseffekt. Das andere kommt natürlich auf, wenn du es spielst. Aber ich sage mal, die KT macht den Cut wegen den Teil.
Ja, ja, das finde ich sehr interessant, weil das ist etwas, was ich einfach, woran ich nicht gedacht habe, wo ihr einfach mehr Erfahrung habt. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Das muss ich mir definitiv näher anschauen. Deserts. Das kommt auf meine Liste.
Deserts sind cool. Merkt ihr einfach, Deserts sind cool. Aber ja, das ist, das ist auch, bei mir war es sehr spezifisch. Wenn ich keine Deserts mögen würde, hätte ich vielleicht immer noch gesagt, aber trotzdem ist
wenn er millen würde, hätte Jochen ihn Exil gegeben.
Ja, dann hätte ich ihm ein Exil gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Was hast du denn kein Exil gegeben, Jochen?
Es gibt eine Karte, der hätte ich in dem ganzen Set kein Exil geben können, wenn ich gewollt hätte. Und das ist nämlich Schnauzbartbube, wie meine Freundin ihn immer nennt. Ich habe ein Partnerdeck mit Akiri und Bruce Tal und Bruce Tal ist zurück. Bruce Tal ist der ungehobelte Hirte auf Deutsch. Jetzt heißt er aber Bruce Tal Roving Rancher, also der ja herumziehende Rancher. Eine Boros-Legende, Human Warrior 4-3, kostet 2 und rot-weiß, sagt, alle Ochsen, die du kontrollierst, haben Double Strike. In dem Fall nicht Bruce Tal mehr, sondern deine Ochsen. Und immer wenn er aufs Schlachtfeld kommt oder angreift, dann darfst du die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil schicken. Wenn das eine Landkarte ist, dann darfst du eine 2-2 weiße Ochsenkreatur erschaffen. Und wenn das keine ist, dann darfst du sie bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Cast, nicht Play. Ich mag das, dass Bruce Tal zurück ist. Ich finde das witzig, dass er Ochsen stärker macht. Ich mag sein Artwork. Bruce Tal zum Beispiel müsste nicht in dem Western-Set auftauchen. Also der ist ein klassisches Beispiel von, wir haben einfach jeden Namen genommen, den wir gefunden haben. Der, bis auf dass das ein Rancher ist, sieht er jetzt auch, finde ich, nicht super wildwestig aus. Ich mag seinen Effekt deshalb, weil, also da sind sie mal einen Schritt zurückgegangen und haben nicht einfach gesagt, okay, diese Karte muss noch mächtiger und noch mächtiger und noch mächtiger werden. Wenn es ein Land ist, kriegst du nur einen Ochsen dafür. Ein Ochse kann cool sein, 2-2 mit Double Strike, aber das ist halt, du kannst es nicht spielen, dieses Land, wenn es im Exil ist. Dann kriegst du wieder den Vorteil, dass du es bis zum Ende des nächsten Zuges theoretisch die anderen Karten spielen kannst. Aber es ist halt auch nur eine Karte und nicht zwei, wie das jetzt sonst immer häufig bei Karten der Fall ist. Deswegen mag ich Bruce Tal eigentlich ganz gern. Ich hätte mir vielleicht in einem anderen Set gewünscht, weil hier ist er fast untergegangen und ich finde, Bruce Tal sollte nicht untergehen.
Also von mir bekommt die Karte definitiv auch ein Spiel. Ich mag, also du würdest ihn als Commander spielen, logischerweise, oder? Klar.
Ja.
Ja, also bei mir auch. Ich mag Commander, die ein ganz klares Theme vorgeben, wo man nicht so sehr in diese Falle fällt von wegen, oh, jetzt packe ich die besten Slot-Cards rein, sondern ich packe Ochsen mit rein. Ich mag solche Commander total gern. Ich finde das Artwork super geil. Vor allem, weil ich glaube, also der Ochsen, auf dem er sitzt, und auch der links dahinter, die kenne ich irgendwo her. Ja, die habe ich schon mal in anderen Karten gesehen.
Ja, das sind, das eine ist Vigor, das rechts, und das andere ist der Ochs auf Agonas, oder?
Ich glaube, ja.
Also eine grüne, lustigerweise ein grüner Ochse und ein roter. Also es passt nicht ganz.
Okay, nee, finde ich super geil und ich mag den Effekt total gern. Ich mag es immer, wenn quasi kleine Bodies erstellt werden als so, ey, wie heißt's, als Trostpreis, wenn man eine Niete gezogen hat, ey, du bekommst trotzdem was. Und ein 2-2 mit Double Strike, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht nichts. Gefällt mir gut, mir gefällt das Artwork. Ich finde allein, wie das Artwork thematisch die Boros-Farben aufgreift, finde ich phänomenal. Gefällt mir gut.
Gibt's einen Weg in Boros, den Typen zu ändern, dass du mit Bruce Tal selbst zum Ochsen machen könntest? Ah, nee. Also, da müsst doch sicherlich was geben. Ich glaube, Maskwood Nexus und so wird's geben. Das ja, alles zu allen Typen.
Mit den ganzen Artefakten geht's, ja.
Ja, genau, dann hättest du nicht Bruce Tal den Ochsen selbst. Als Oberochs. Ich gebe ihm aber ein Exil. Und das hat einen kleinen Grund. Weil normalerweise wäre ich sehr froh über Bruce Tal. Er hat keinen Grund, in diesem Set zu sein, so wie 50% aller Legends hier. Ist das Set nicht das Villains-Set gewesen? Und dann hast du ein paar, die halt, die hast quasi fünf Main-Villains und hier, ha, das sind Leute. Und bei manchen ist es cool, zum Beispiel Honest Rutstein ist eine Karte, die ich auch theoretisch ganz geil finde. Das ist bloß ein Uncommon-Commander, der dir eine Kreatur aus dem Friedhof wieder auf die Hand nimmt und Kreaturen Zauberkosten eins weniger zum Casten. Sau cooler, also erstens, dass es diesen Effekt für den Commander noch nicht gegeben hat, einfach der Gravekeeper zu sein, aber es macht halt auch thematisch Sinn, du hast einen Bösewicht aus den anderen, du hast jetzt halt so seinen Redemption-Arc, ist sehr cool, aber ja, was macht die Hälfte von den Leuten auf diesem Set und auf diesem Plane, wieso ist jeder auf dieses eine Plane gegangen sofort, wenn sich jetzt diese Türen geöffnet haben von jeder Plane, weil ja, das macht auch, finde ich, jetzt storytechnisch nicht so viel Sinn, weil diese, wie jetzt Travel funktioniert, ist ja quasi, dass du von einem Weg zum anderen gehst und auf Thunder Junction ist ja quasi, gibt's ja einen Loot, also die Karte heißt wortwörtlich Loot.
Ja.
Und die kann quasi bestimmen, wie du tatsächlich von einem Plane zum anderen kommst, welche Pfade du nehmen kannst. Das ist ja so sein, von dem, was ich verstanden habe, ist es ja jetzt die große Macht, von denen Orams eigentlich in Outlaws of Thunder Junction geht, dass wer auch immer dieses Loot hat, dieses Viech, dass sie quasi auch die Karte dazu hat, wie man es Multiversum bereisen kann.
Ich glaube, es ist nur die Karte sogar. Es wäre trotzdem ja wertvoll genug, weil die Omen Path sind ja sehr verstreut.
Exakt, das ist jetzt der Sinn davon. Die sind sehr verstreut. Wieso sind alle in Thunder Junction? Wieso ist jeder Einzelne damit verbunden?
Ja, vor allem Leute, die gar kein Interesse haben, Loot zu finden. Also das. Übrigens, ich finde es lustig, dass du in Honest Rutstein, dass du ihm auf den Lan gegangen bist mit seinem Redemption-Arc. Natürlich heißt er nicht Honest Rutstein, weil er honest geworden ist, Freddy. Der ist doch nur von seiner scheiß Plane runter, weil er schon immer ein blöder Snakes-Oil-Merchant war. Und jetzt natürlich woanders verkaufen muss, weil ihn die Leute sonst aufhängen. Ich meine, sein Flavortext ist auch geil mit No Questions, No Refunds. Da dachte ich mir, Moment, warum denkt Freddy, er wäre ehrlich? Okay, ihr wisst jetzt, wenn ihr Freddy trefft, oder jetzt ist es zu spät, wenn ihr Freddy getroffen habt auf der Cactus, dann habt ihr ihm hoffentlich keinen Snake Oil verkauft.
Nee, ich weiß, dass er ein Snake Oil Salesman ist, aber ich wollte einfach auf den Pun weiter rein, weil.
Aber ich finde
es. Ich find's cool. Ich mag ihn. Ja, genau, aber trotzdem ist es halt einfach mein Problem, dass irgendwie das, was das Set präsentiert und was die Story erzählt, so dissonant ist. Und brutal, spielerisch, geiler Charakter, spielerisch super. Hätte man ihnen ein extra Ding gepackt, meinetwegen. Aber es ist halt. Ein größeres Problem, was ich eben damit finde, weil ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Worldbuilding legt und das finde ich ist in dem Set einfach ein bisschen schwach.
Ja.
So. Dann bin ich dann.
Ja. Genau, dann ist der Freddy wieder dran.
Und ich hatte ein bisschen was Schwieriges jetzt halt zu tun, weil ich habe jetzt halt nämlich sehr viel mechanische Probleme an dem Set und ich wollte jetzt halt nicht unbedingt nochmal ein mechanisches Ding auftragen direkt danach. Aber ich mache es jetzt einfach. Free Strider Lookout. Das ist eine grüne, 2 und ein grün, 3/3 Human Rogue mit Reach. Und immer wenn du einen Crime committest, dann darfst du die obersten 5 Karten deiner Bibliothek anschauen, davon ein Land aufs Spielfeld getappt bringen und den Rest in die Bibliothek tun auf irgendeine Order. So. Was ist Commit a Crime? Commit a Crime ist den Gegner irgendwas, was sie kontrollieren oder irgendwas in ihren Friedhof zu targeten. Und das ist es. Das ist, was Commit a Crime ist. Fast alles davon hat einen Once per Turn oder wenn es kein Once per Turn hast, musst du Zusatzkosten zahlen, damit du nicht auf Infinite Loops kommen kannst. Und Freestrider Lookout an sich ist eine feine Ramp-Karte, wenn du viel targeten kannst. Theoretisch, wenn du irgendwas hast, was billig targeten kann, kannst du jede Runde einmal was targeten und bekommst den Effekt. Teilweise trivial einfach. Mir ganz schöne alte Karte, eine schwarze Eater of the Dead. 0 Mana. Wähle eine Karte aus einem Friedhof von den Gegner oder einfach von einer Karte auf dem Friedhof. Exile sie, wenn du den und dann enttapp den Eater of oder Danach exilst du den Eater of the Dead und enttappst. Nee, warte mal. Eater of the Dead hat ein ganz saukomisches Wording, weil das ist das alte. Effektiv, yep. Du targetest für 0 Mana eine Karte in einen gegnerischen Friedhof oder in deinen Friedhof. Und wenn. Und du schickst ins Exil und enttappst Eater of the Dead, wenn Eater of the Dead getappt ist. Aber du kannst auch einfach diesen Effekt aktivieren, um für 0 Mana was im Friedhof zu targeten. Weil es egal ist. Weil es ist egal für Eater of the Dead. Die Karte wird nur nicht ins Exil geschickt und er enttappt nicht, wenn sie nicht geexiled wird. Das ist quasi das Ruling und das Wording. Und das habe ich tatsächlich nachgeschaut vorher. Das heißt, für 0 Mana, super schöne alte Karte, kannst du die ganze Zeit dieses Commit a Crime Zeug triggern. Mhm. Und ich bin im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass du mit Eater of the Dead sowas machen kannst. Auf der anderen Seite, Commit a Crime. Also ich wähle dir was an und tu nichts. Ich zeig auf dich. Das ist ein Crime. Ich geb dir ein Geschenk, indem ich deine Kreaturen buffe. Ein Crime. Ich geb dir, ich muss einen Gegner und mich wählen und wir beide machen was. Es ist auch ein Crime.
Dazu muss ich sagen, wenn du in Texas bist, auch heutzutage, und du bist auf der Straße und zeigst einfach irgendwo auf eine random Person oder versuchst, dein Geschenk anzudrehen, ich glaube, dass viele Leute da ein Problem mit hätten.
Wahrscheinlich. Aber dieses Commit a Crime, ja, finde ich, ist so unglaublich übergreifend von. Es ist so, also da ist halt so. Es ist ein Verbrechen, einfach auf irgendwas zu zeigen. Und ich finde, es ist einfach. Es passt in dem Sinne nicht ganz, weil die wollten halt so, wenn du was. Weil das sind die meisten Effekte, die was removen und so, sind ja okay. Aber ich sag mal, ein Boardwipe, kein Crime.
Ja, das.
Alle Kreaturen vom Gegner wählen, bis auf alles töten, bis auf eine Kreatur, die du choosest und nicht targetest, kein Crime. Es ist halt, es geht eher darum, was ist kein Crime, als was ist ein Crime.
Mhm. Naja, da war das Internet schon voll davon, auch mit dem, wenn du hier Secret Rendezvous oder Wedding Ring spielst, dann alles Verbrechen. Crime. Ich finde das Wording auch unglücklich. Ich weiß, ist auch klar, was sie damit machen wollten. Ist halt so, es ist halt schon wieder sehr beliebig dadurch geworden, weil natürlich fällt unter Commit a Crime, fällt, wenn ich jemanden mit Murder kaputt mache oder Path to Exile, was ins Exil schick. Aber da fällt halt so viel anderes drunter, damit es ist wieder kein Commit a Crime mehr. Es ist einfach, ich finde, so wie das Set grafisch etwas beliebig ist, sind auch die Mechaniken, die fühlen sich äußerst beliebig zusammengestöpselt an.
Ja.
Nicht, dass sie schlecht wären, die sind nur beliebig zusammengestöpselt.
Genau, und jetzt, deswegen ist das mein Problem, weswegen ich so gesagt habe, ich bin so zwiegespalten. Ich mag viele der Karten. Viele der Karten sind ein Spiel, aber die Mechanik als Gesamtes ist ein Exil. Mhm.
Ja, ich glaube, da wird man einfach den einzelnen Karten quasi ein Exil oder ein Spiel geben können, weil im Gegensatz zu Day and Night oder so ist es ja zumindest jetzt nichts, was das komplette Spiel auf den Kopf stellt. Das heißt, man kann das haben, wenn die Karte dann im Exil ist und so, dann hat man halt keinen Vorteil mehr und muss auch nicht mehr drüber reden, ob man gerade ein Crime committed oder nicht, weil es irrelevant geworden ist. Ja, sonst ging mir ähnlich, war auch so, aber dann würde ich sie einfach einzeln beurteilen.
Und ich finde, Day and Night spielen sollte auch ein Crime sein.
Ja, bitte.
Das zählt auch, ja.
Aber wo nur deine Gegner was kriegen und nicht du.
Ja. Ja, geht mir ähnlich. Also Freestrider Outlook, 3 Mana, 3-3, Reach und Ramp im Endeffekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Ding, wo Jochen jetzt vorhin gesagt hätte, die schafft's in die Maybe-Liste, aber nie wirklich ins Deck. Ich glaube, das ist genau so eine Karte, weil die Karte würde ich reintun, um halt zu rampen, wenn ich vielleicht viel Targeting-Spells habe. Aber ich glaube, dafür gibt's einfach bessere Effekte, die man dadurch erreichen kann. Also deswegen, ich finde sie auch nicht sonderlich interessant, muss ich sagen. Das ist jetzt keine Karte, die ich ziehe und mir sage, oh mein Gott, yes, jetzt geht's ab.
Ich werde sie wahrscheinlich spielen, weil Gott, ich will das mit den Eater of the Dead machen und der ist so cool.
Ich glaube, die ist schon relativ konsistent. Man darf die nicht unterschätzen. Das ist ein bisschen wie dieses, wie hieß es immer, dieses Fernglas, das jedes Mal, wenn die Kreatur angreift, darfst du oben drauf schauen. Ja. Auch ein gutes Ding. Wayfarer's Looking Glass, keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Es wird auch nicht mehr gespielt eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Aber war auch ein netter Effekt, als es damals noch eben cool war. Ja.
Okay, ja. Also alle ein bisschen aufs Wording und Dinge in Exil, aber Karten an sich ein bisschen ins Spiel, bis auf.
Der hätte ich jetzt auch.
Also Jochen und ich, Jochen und ich geben den Lookout selbst ein Spiel und Marius ein Exil.
Ja.
Da können wir jetzt aber weitergehen bei zum nächsten.
Genau, weil wir sind jetzt gerade so schön bei neuen Mechaniken und sowas und ich glaube, da würde ich auch, ich glaube, es ist die letzte in dem Set, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Und zwar geht's um Plotting. Ich stelle mal kurz die Karte vor, der ich ein Spiel gegeben habe und zwar heißt sie Make Your Own Luck. Das ist für 3 beliebige Mana und ein Grün und ein Blau, eine Sorcery, die sagt von wegen, schau dir die obersten 3 Karten deine Library an. Du darfst davon eine Non-Land-Card exilen und wenn du das tust, dann bekommt sie, dann wird sie geplottet und du darfst die anderen 2 Karten auf deine Hand nehmen. Geplottet heißt von wegen, du darfst sie in einer späteren Runde, also nicht in dieser Runde, sondern es muss eine spätere Runde sein, casten, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Jetzt ist für 5 Mana 3 Karten ziehen eher so ein Meh-Effekt. Ich meine, es gibt schlechtere, aber es ist jetzt nicht so geil. Aber jetzt stell dir mal vor, du schaust dir die obersten 3 Karten in der Library an und hast dann keine Ahnung, irgendeine Eldrazi-Creature oder irgendein Big-Mana-Creature drauf, die du einfach plotten kannst und in der nächsten Runde for free spielen kannst. Und du nimmst die anderen 2 Karten aber immer noch auf deine Hand mit. Das finde ich einen Effekt, den ich sehr interessant finde. Muss nicht nur so sein, kann ja auch für zum Beispiel Sorceries etc. angewendet werden. Und dadurch, dass deine Mitspieler und deine Mitspielerinnen ja auch sehen, welche Karte du exilst, ist das auch, finde ich, die Mechanik sehr cool als Pistole auf die Brust setzen oder eine Don't Screw With Me, Don't Mess With Me Karte, weil ich auf einmal, oh, ich habe da übrigens in meinem Exil geplottet, im Board Wipe liegen. Das heißt, wenn ihr mir meine Voltron Commander hier weg snipet, dann zünde ich den, ohne Mana zu zahlen und baue danach wieder auf. Ich finde die Plotting-Mechanik tatsächlich ist für mich ein starker Win und ich finde die Karte auch sehr cool.
Also zum einen, bei dem, was du gerade gesagt hast in dieser Situation, niemals mit Terroristen verhandeln. Wenn du mir nicht vor diese Wahl stellst, werde ich immer den Boardwipe wählen. Dann spreng doch alles in die Luft, mir egal.
Wie wir gemerkt haben, Genozid ist kein Crime anscheinend
das, in Magic. Nee, das ist ja doch mal was anderes, aber generell bei Commander niemals mit Terroristen verhandeln. Make Your Own Luck möchte, also das ist eine gute Karte für ein Big Spell Deck. Ich gebe dem jetzt ein Exil, weil ich Big Spell Decks weder spiele noch besonders mag. Ich habe da keine große Freude dran. Es ist aber uneingeschränkt gut, finde ich, für eben solche Decks. Trotzdem finde ich sie nicht so spannend. Ich finde Plotten an sich cool, aber Make Your Own Luck finde ich jetzt nicht so spannend. Und weiß ich nicht, würde mich auch irgendwie. Da sind wir wieder an dem Punkt in einem Eldrazi-Deck zum Beispiel, wo du dann wieder natürlich mit den Farben aufpassen musst. Aber da wird mich dann wieder stören, dass es ein Cowboy-Duell ist aus irgendeinem Grund.
Ich bin gerade dabei, mein Drachendeck zu überarbeiten und es ist auch in den Farben, also ich könnte spielen und da bin ich halt stark im Überlegen, weil in einer Runde dann 2 dicke Drachen raushauen zu können, ist schon, ja.
Ja. Ich meine, allgemein hast du halt das Problem oder, was heißt das Problem? Was Plot cool macht, macht's auch gleichzeitig ein bisschen zu einem Problem, dass du quasi effektiv mit allen Storm unterstützt auf gewisse Art und Weise, weil du kannst mit einem Free Cast später deinen Storm-Count erhöhen. Und ich glaube auch, eine Karte, die ich auch sehr gern mag, ist das Slickshot Show-Off, was ein Re-Dragonauts ist für 2 Mana, den du auch plotten kannst. Also Re-Dragonauts, 1-3 Flieger, in dem Fall 1-2, Flying Haste. Und immer wenn du den Non-Creature-Spell castest, dann bekommst du +2/+0 bis zum Ende der Runde. Finde ich, ist einer der cooleren Wege, Spellslinger zu bauen mit Slickshot Show-Off. Und alle Plot-Karten, also auch dieses Make Your Own Luck, funktionieren mit darunter. Auch mit den Big Spells, die du machen möchtest, wenn du halt auch tatsächlich einen fetten Token-Creator oder so damit haben möchtest oder eine Insurrection. Alles sehr cool. Ich bin nur ein bisschen von so 5 Mana. Also, das ist aber das Problem an diesen Karten. Sie ist nicht groß genug selbst. Weißt weil du? Weil diese Big Mana Decks haben meistens einen sehr großen Strang da drin und wenig im 5- und 6-Slot. Weil du eigentlich möchtest du ja viele 3- und 4-Drops haben und dann viele High-Drops. Und du spielst halt trotzdem sehr viel mit den 5- und 6-Mana-Slot, der meistens ja eh dein Commander-Slot ist. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht wie der rein fittet in die ganze Sache, von ab wann du eigentlich dein großes Zeug spielen möchtest. Ist zum Testen. Ich gebe es jetzt einfach mal ein Spiel, weil ich die Plot-Mechanik an sich cool finde. Und auch da, ich glaube, die richtigen Spielerinnen können daraus sehr cooles Zeug machen. Ja, und deswegen. Aber ich habe jetzt halt auch keine starke Meinung in einer oder anderen Weg dazu.
Dann mache ich mal gleich weiter, denn die Vielseitigkeit von Plot, die ihr gerade angesprochen habt, die hat nämlich auch einen Pferdefuß bei der Karte, die ich jetzt ausgesucht habe, und zwar für den Feind. Avon Interrupter, ein 2-2 Bird Rogue in Weiß für 1 und 2 Weiß, hat Flash, hat Fliegend, sehr viele Sachen sind 2-2 in diesem Set, was ich gut finde. Und jetzt kommt das Spannende, der macht nämlich die Plot-Mechanik, der setzt die sehr gemein um. Er sagt, wenn der Avon Interrupter ins Spiel kommt, dann darf man einen Spell ins Exil schicken und der wird geplottet. Und alle Zaubersprüche, die deine Gegner aus Graveyards oder aus dem Exil spielen, kosten 2 mehr. Man kann ihn nur für das Untere schon spielen, dann ist er auch schon okay, weil es gibt genügend, zum Beispiel ein rotes Impulse-Draw-Deck, das immer 2 mehr bezahlen muss. Es ist ein klassischer Hate-Bear, dieses Ding. Es ist ein weißer Counterspell und das Schöne daran ist, Plot sorgt in dem Fall dafür, dass was auch immer du gerade mit Instant Speed machen wolltest, jetzt Sorcery Speed hat. Das heißt, du kannst in Weiß ein Counterspell casten, der dann nicht nur umständlicher zu spielen ist, sondern einfach überhaupt nicht mehr möglich ist zu spielen. Du kannst aber auch sagen, hey, dein Swords to Plowshares beispielsweise, das passiert jetzt nicht, du kannst es immer noch spielen im nächsten Zug, aber mit Sorcery Speed für 3. Und dann ist es halt so, will ich es dann überhaupt spielen? Dann ist es nämlich ziemlicher Crap eigentlich. Du hast ja keine Flexibilität mehr dann damit. Du nimmst dem Gegner, was er gebraucht hat und schaffst dir selber so ein bisschen mehr Beinfreiheit. Plus, ja, der hat halt alle wichtigen Hatebear Checkboxen, dieser Avon Interrupter. Und er hat keinen Hut auf und es ist eine cool aussehende Eule. Insofern, das von mir ein mehrfaches Spiel.
Und dann versucht der Gegner nochmal Insurrection zu casten, nachdem du das erste Mal ins Exil geschickt hast. Und dann flickerst du deinen Interrupter und dann Bam! Sagst du, nein! der ist einfach mächtig. Kriegt ein Spiel wegen Macht pur. Also ich glaube, das ist mit die stärkste Karte aus diesem Set an sich. Was manchmal sogar zu einem Exil führen kann, weil wäre super impressive, aber ich finde sie in dem Fall nett. Ich finde, die slottet sich richtig gut ein. Ist ein sehr mächtiges Tool. Es ist nur ein bisschen aufzupassen, ob man diese Karte wirklich in sein Deck packen möchte, wenn man ein Flicker-Deck ist, weil dann hat man halt das Problem von Reflector-Mages und sonstiges, was zu sehr langsamen Gameplay führt. Ja. Aber ich glaube, als One-Shot-Effekt ist er generisch genug für die meisten Decks und dann kann man den auch einfach reinpacken.
Ja, also das war die Karte, hatte ich als allererste. Ich bin durch das Ding durchgegangen, durch die Liste. Ich war so, das war meine allererste Spielkarte. Aber ich hatte noch nicht die Liste zusammengeschrieben, weil meine kleine Tochter mich noch auf Trab gehalten hat. Dann habe ich gesehen, okay, Jochen hatte sie drin. Aber das war die erste Karte, wo ich gesagt habe, die bekommt so 100%. Weil ich mag alles an der. Ich mag die Mana-Kost, ist nicht überteuert, ist aber auch nicht zu billig irgendwie für den Effekt. Ich find's geil, dass so einen Gegner im Endeffekt einfach einen Zug zurücksetzen kannst. Und oft hast du es ja so, oh, du merkst, er baut auf was Großes hin und dann zündet er seine eine Karte, die er gebraucht hat. Aber er kann sie dann immer noch spielen, nur halt nicht jetzt. Und dann ist halt oft meistens schon so, oh ja, fuck, jetzt habe ich meine ganzen Effekte triggern jetzt nicht mehr mit dem, so wie ich es haben wollte. Und da einen Strich durch die Rechnung zu machen, ohne den Spell komplett rauszunehmen, finde ich super geil. Und das Artwork finde ich großartig. Ist eine Eule, glaube ich, ne? Finde ich einfach, finde ich cool.
Ich glaube, es ist eine Eule. Ja, ich würde sagen, es ist eine Eule. Es könnte auch so ein Eulenhabicht sein, aber ich würde sagen, es ist eine Eule.
Ich find's cool. Ich hätte es allein nur wegen dem Artwork und 2-2 fliegend gespielt, aber der Effekt finde ich super stark. Allein, dass du im Endeffekt damit auch eine Kreatur zu, oh ja, du kannst den Spell dann schon wieder casten, aber halt 4 plus Commander-Tags noch drauf. Finde ich cool. Finde ich eine coole Mechanik. Liebe die Karte.
Okay, ich mache jetzt etwas, was ich immer mache, und zwar ich gehe weg von den Shownotes. Und zwar, weil wir haben jetzt gerade über Artworks geredet und es ist einfach ein Artwork aus dem Ganzen, was mir aus diesem ganzen Set besonders heraussticht. Mhm. Und es ist Akul, The Unrepentant. Eventuell bin ich auch am Überlegen, ob ich den als Deck baue. Denn es ist schwarz-schwarz-rot-rot für einen legendären Creature Skorpion-Drachenschurken.
Ach, das ist der.
Mhm. Mit 5-5 Flying Trample und ganz einfach, du opferst 3 andere Kreaturen und dann darfst du eine Kreatur von deiner Hand aufs Spielfeld legen. Das kann nur als Sorcery aktiviert werden. Punkt. Kein Ziehne-Karte, wenn, keine 10.000 Keywords. Einfach, du bist ein großer Drache. Du opferst deine Unterlinge, damit deine Bosse rauskommen. Damit deine Chefs, deine Captains unter dir rauskommen. Du bist der Commander und alles unter dir ist Müll. Nur deine gesetzten Vertrauten sind gut. Außerdem, weil es ein Rogue ist, wird es ja in diese doch ganz neue Mechanik oder Halbmechanik von Outlaws reinpassen. Über die ich auch kurz reden möchte. Weil Magic bekommt seinen ersten Tri-Type. So nennt man das in Yu-Gi-Oh!, wenn mehrere Typen in einen zusammengefasst werden. Und zwar in Outlaws werden immer, wenn eine Karte sagt Outlaws, dann meint es affected alle Assassinen, Mercenaries, Piraten, Schurken und Warlocks. Und ich mag das einfach zu sehr und ich möchte genau das darum bauen. Ich will ein richtig fieses Deck darum haben. Ich wollte den Bösewicht haben. Und wenn ich mir das Artwork einfach mal anschaue von Keikai Kotaki, es sieht eindeutig aus wie Thunder Junction von der Ästhetik, aber es ist einfach auf 10 gedreht. Es sticht in den Ganzen heraus, weil man denkt halt, es ist so ein Drache, der, der ist halt schwarz gekleidet, ein bisschen weiß, aber er hat so viele Feuer- und Kantenakzente und einen Haufen Lila und Kontrast. Das sieht aus wie eine Warhammer-Miniatur, die ich anmalen würden wollte, wenn ich einen Dämonenprinz baue. Und deswegen kriegt es ein Spiel von mir, weil ich mag einfach die Ästhetik. Ich mag tatsächlich seinen Effekt. Er ist nicht überladen. Er ist cleanes Design. Und handelt sich halt trotzdem um einen richtig dicken, coolen Dämon, der sein Flavor einfach mitteilt.
Ja, ich würde ihm auch ein Spiel geben. Das ist sehr einfach. Der sagt, macht das nur mit Sorcery Speed und nur einmal pro Zug. Das heißt, ich kann nicht allen Leuten die Zeit am Tisch stehlen, indem ich 84.000 Mal den Beetleback Chief spiel und all die ganze Zeit nur 3 Goblins Opfer irgendwas anderes hol. Ich fand auch die Ästhetik von diesen Skorpion-Drachen schön. Ich finde das tatsächlich cool an Thunder Junction, dass die Drachen dort eben Skorpion-Drachen sind. Das ist auch was Cooleres als alle Leute haben Hüte auf, ehrlich gesagt, finde ich. Und ja, das ist ein so ganz klassisches, cooles Rakdos-Ding. Es ist auch ein cooler Commander einfach. Ich könnte mir auch, also das ist eine Karte, die kann ich mir einfach direkt als ein Commander von einem Commander-Deck vorstellen. Und dann weiß ich, was passiert und es ist wahrscheinlich trotzdem, macht es lustige Sachen.
Ja, der Effekt ist sehr, in Anführungszeichen, einfach und trotzdem ist es sehr offen, was man damit anstellen möchte. Ja, von mir bekommt es auch ein Spiel. Allein wegen dem Artwork, allein, dass es ein Drache ist. Rakdos ist eh meine Lieblingsfarbkombination, auch wenn ich sie nicht häufig spiele, aber ich mag die Flamey Death Ästhetik. Ja, mag ich einfach wahnsinnig gerne. Tatsächlich, auch wenn mir der Satz häufig dieses Only Once Per Turn oft ein bisschen auf den Zeiger geht, obwohl das wahrscheinlich auch eher von meiner fehlenden Erfahrung einherrührt, von wegen, was nicht Infinite gehen kann, dann damit etc., finde ich es an der Stelle angebracht, weil es dann halt nicht das ist ein Commander und wie Jochen gesagt hat, man schaut ihn an und man weiß, was passieren wird. Und es ist nicht ein Commander von wegen so, wo ist das Loophole, wo jetzt der komplett insane Mist passiert, wo er dann Infinite geht, quasi nur mit dem Commander und irgendeinem anderen Ding. Ja, das finde ich schön.
Ja, also die Restrictions sind eben genau drauf, damit du nicht sowas spielen kannst. Ich sage mal, eine Kreatur, wie die, wenn sie stirbt, revivet sie was aus dem Friedhof, oder wenn sie ins Spielfeld betritt, revivet sie was aus dem Friedhof und dann in Response sacrificest du sich selbst, um was anderes zu holen, was das gleiche macht, und dann fängst du halt an, einfach die Kreaturen mit den Sacrifice-Triggern zu loopen. Mhm. Quasi so, damit du das umgehst. Und auch dieses Instant Speed. Aber ich mag's so auch lieber. Also Restriktion, ja. Man weiß mittlerweile, was man da für Fehler macht, wenn man Dinge reinschummelt. Und er sagt halt einfach, okay, bevor wir sind, so, ich mag sowas lieber, wenn man sagt, schummel rein, was du willst, aber du machst es nur einmal und du machst es auf eine faire Art und Weise, versus schummel rein, was du möchtest, so häufig, wie du möchtest, aber es muss eine Karte sein, die vor 2008 geprintet worden ist, aber in 2010 einen Reprint hatte, oder in einen Masters-Set, das jetzt halt noch kommen wird. Oder ein Drache ist.
Ja. Ich gehe mal kurz weiter und nehme mir was, was ganz viel im Internet unterwegs war, was ich da schon blöd fand. Und jetzt kann ich es sagen, dass ich blöd fand. Mhm. Auch eine Legende. Und zwar, kam Obeka das erste Mal in Commander Legends, ne? Ich bin nicht irre. Obeka, Splitter of Seconds. Damals hat sie noch Züge beendet. Jetzt macht Grixis Obeka ein Ogre Warlock 2/5 für 1 und blau-schwarz-rot. Folgendes: Sie hat Menace und immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegst du nach dieser Kampfphase so viele zusätzliche Upkeep-Steps, wie sie Schaden zugefügt hat. Das ist ein witziger Effekt. Aber ich weiß jetzt schon, alle Obeka-Decks werden exakt gleich aussehen, denn es ist einfach, so viel Sachen pro Upkeep gibt es auch nicht. Es ist so ein klassisches Phänomen von, hey, das ist cool, dann macht man's mal, dann zerlegt man das Deck wieder. Und ich glaube, es ist auch nicht spaßig, gegen ein Obeka-Deck zu spielen. Ja, genau, mit den Doctor Who-Decks, mit hier Eccleston, dem 9. Doktor. Genau das Gleiche. Was soll ich dazu sagen? Ich finde, das ist so ein Ding. Ich finde, das braucht es absolut null. Ich habe wirklich die Befürchtung, alle Decks sind exakt gleich. Und die sind exakt gleich wenig spaßig zu gegen zu spielen. Ich glaube, selbst wenn man sie spielt, sind sie nicht spaßig. Ich glaube, Obeka ist eine klassische Commander-Kreativitätsfalle. Und nee. Also dafür gibt's einfach ein dickes, fettes Exil. Ja. Aber das Artwork ist cool.
Ich war anfangs von der sehr gehypt. Das Artwork ist, also gerade nur von dem Artwork. Ich habe das Artwork gesehen, von wegen, egal wie der Effekt heißt, ich baue einen Commander drum. Und ich war am Anfang total angetan, weil ich habe eine Karte, die ich lange in meinem Karlek-Deck drin hatte, die ich jetzt rausgenommen habe, Descent into Avernus. Ich weiß gerade, die irgendwie mit jedem Upkeep bekommt jeder einen Schaden und einen Treasure-Token und es geht pro Upkeep dann quasi hoch. Und das ist einfach ein Ding, wo du sagst, von wegen, damit kann man Spiele sehr viel schneller und sehr viel chaotischer machen. Und ja, der Effekt klingt total witzig. Aber ich glaube auch, dass das ein Deck ist, was wahnsinnig spaßig zu Goldfischen ist oder irgendwie zu Solitären zu Hause. So, oh, was könnte passieren? Aber wenn du dann richtig im Spiel bist, dass es, ich glaube nicht nur, dass es für deine Gegner nervig ist, ich glaube auch für dich. Einfach dieses von wegen, oh, du hast einen Upkeep, Upkeep-Draw, und dann hast du deine Kampfphase, und dann geht's noch mal in den Upkeep, und dann passieren noch mal 1000 Effekte. Ich glaube, das ist genau, wie du gesagt hast, das ist ein Deck, das spielst du einmal. Vielleicht hat man sogar Spaß damit, aber ich glaube, dass zumindest dein Pot oder vielleicht du dir selbst dann auch sagen würdest, so von wegen, ja, bitte mach das nicht noch mal, wir sitzen hier seit 4 Stunden, und alles, was du getan hast, ist bei jedem deinen blöden Upkeeps Karten zu ziehen und Leben zu verlieren. Mit Phyrexian Arena zum Beispiel oder was auch immer.
Ich find's ganz lustig, dass ich den 9. Doktor neben mir hab und ich den noch mal kurz durchgelesen hab, weil den habe ich einfach random, wirklich random hier neben mir gehabt, liegen gehabt. Ich finde den einfach interessanter. Baut einfach mit einem neunten Deck der Doktor ein Deck drum, weil das Problem, weil OBK hat für mich folgendes Problem. Ihr liest Braids of Fire, was eine Karte ist, die gesagt einfach kumulatives Upkeep, füge ein Rot dein Mana-Pool hinzu. Und dann kannst du ja mit OBK, oh, dann hast du ja einen Haufen Upkeeps und bekommst die Trigger sofort hoch und nach drei Runden fängst du halt an, extrem viel zu machen. Ja, entweder, was du dann eben machst, du kommst in diese Big-Mana-Loops rein, die nicht mehr unterbrechbar sind, von, oh, das Spiel ist jetzt einfach vorbei. Mhm. Oder, also, dass du für was viel zu Mächtiges machst, oder du fängst an zu cutten, so, nein, 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 aber ich spiele keine Extra-Turn-Effekte, weil das wäre was, was sofort deine Upkeeps doppeln würde, triggern, was du dann nochmal mit OBK angreifen kannst. Ich werf alle Extra-Turn-Effekte raus, ich werf alle Extra-Combats raus, ich werf alle. Und irgendwann ist man dann an diesem Punkt angekommen, wo man denkt, so, wieso spielt man das Deck überhaupt, wenn dieser Effekt Synergien hat und man die mächtigsten cuttet, aber dann doch ein bisschen Schwächere drin lässt und dann funktionieren die doch, aber dann musst du auf andere Weise wieder kompensieren. Und ich glaube, einfach sowas Konsistentes wie der neunte Doktor hilft einem tatsächlich, auch wenn er vielleicht ästhetisch nicht der schönste ist, hilft vielleicht einfach mehr, das Deck zu bauen, das man eigentlich möchte. Und wo man auch mehr Spielspaß dahinter hat. Und es kann auch sein, dass man sagt, hey, aber mir gefallen die Doctor Who-Karten nicht und deswegen würde ich eine in Magic Universe haben. Aber ich glaube, OBK ist dafür nicht die Lösung, sondern sie kommt halt einfach mit einem Haufen Probleme mit sich, einfach weil in der Natur von, wie sie Combat Damage verteilen möchte und gleichzeitig halt noch mit einem Backlog Synergien haben will. Also du musst ja auch noch irgendwie Combat erzwingen, damit das funktioniert. Also du bist eine Combat-Strategie und du brauchst andere Permanents. Es ist einfach zu viel. Mhm.
Also ich fühle das. Ich würde trotzdem gerne mal gegen eins dieser Decks spielen, weil ich glaube, selbst würde ich es mir nicht bauen. Wird passieren.
Ja, du wirst ich glaube, jeder wird gegen ein OBK-Deck spielen.
Ziemlich sicher. Das ist genau der Fall, weil ich glaube, weil ich weiß, ich werde dieses Deck, wenn ich spielen würde, würde ich es wahrscheinlich noch einmal wieder auseinandernehmen. Und für sowas baue ich einfach mittlerweile keine Decks mehr. So viel Erfahrung habe ich schon gesammelt. Ja, aber genau. Ich würde jetzt hier mal mit meiner letzten Karte reingrätschen, die auch ein Spiel von mir bekommt. Und zwar geht's hierbei um Railway Brawler. Das ist ein Rhino Warrior 5/5 für insgesamt 5 Mana, aufgeteilt in 3 generische und 2 grüne Mana. Den kann man aber auch plotten für 3 generische und 1 grünes Mana, was ich relativ cool finde, weil wir kommen gleich zu den Effekten. Der hat außerdem Reach und Trample. Was ich immer cool finde, weil in meinen grünen Decks ich habe einfach nicht so viel Kreaturen drin, deswegen ist das ein großer Punkt für mich. Und jetzt geht wieder um +1/+1 Counter, Kinders. Whenever another creature enters the battlefield under your control, put X +1/+1 counters on it, where X is its power. Das heißt, Kreatur kommt raus, ich verdoppelt die Power. Und zwar nicht nur bis zum Ende des Zuges, es gibt ja schöne Sachen, die das immer machen, sondern nee, mit Countern, die man zum einen hochsetzen kann. Lazelle mit dem Deck, ich hab's häufig erwähnt. Aber vor allem, weil sie bleiben. Und ich finde die Kombination mit Plot so schön an der Stelle. Weil ich sagen kann, okay, ich habe eine fette Kreatur auf der Hand. Ich habe, keine Ahnung, eine 6/6 Kreatur auf der Hand, die Flying hat und, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht noch Haste dazu. Dann plotte ich den Railway Brawler, weil ich nicht selbst mit denen angreifen muss, kann ich ihn quasi nächste Runde, in der Runde, wo ich meine fette Kreatur spiele, direkt davor spiele, muss keine Angst haben, dass er erst nochmal antappen muss, bis mein Effekt triggert, bis die Leute sich bewusst werden, was da auf sie zukommen könnte. So, ich kann gleich danach meine fette Kreatur, die zu einer 12/12 wird, in meinem Deck zu einer 14/14 wird, und dann noch andere Effekte draufhauen kann. Ich finde das einfach eine schöne, grundsolide +1/+1 Countermarke, die je stärkere Kreatur man im Deck hat, eskalieren kann. Und ich muss nochmal checken, wie das mit den Replacement-Effekts funktioniert, wenn meine Kreaturen mit zusätzlichen +1/+1 Countern kommt, ob die schon in die eingerechnet werden und dann vielleicht noch dicker wird. Ja, muss ich mir angucken. Habe ich mir noch nicht angeschaut.
In dem Fall sagt es dir ja, dass es hat eine bestimmte Zahl und deine Leiser würde sagen +1. Und jeder andere Effekt zeigt nochmal +1, das ist eigentlich relativ, also da, das.
Das heißt, ich hab eine 5/5 auf der Hand, Lazelle und Masterchef machen daraus eine 7/7, das heißt, es kommt als 7/7 aufs Feld, das heißt, die würde eine 14/14 draus machen.
Mhm. Nee, warte mal. Nee. Lysel legt eine extra drauf, Masterchef legt eine drauf, davon kriegst du durch Lysel schon mal zwei von Masterchef. Muss man doch genau. Ein bisschen rechnen.
Genau, deswegen aber wird sie...
Aber es, es ist auf jeden Fall kein... du musst nicht groß Sachen replacen.
Ja.
Du musst dir nur die richtige Reihenfolge angewöhnen und dann passt.
Das ist das, was ich meinte, ja.
Ja. Was dann noch interessant ist, also ich meine, den habe ich auch eine lange Zeit überlegt, ob ich den mit reinpacke ins Spiel oder Exil, auf die Spielseite. Und ich glaube, da werde ich jetzt auch am Ende doch wieder enden. Weil zwischendrin habe ich gedacht, naja, weißt du was, aber ich bin mir nämlich nicht sicher, wie gerne ich Plotsch selbst spielen möchte in grünen Decks. Ich bin dazu impulsiv. Das ist was Philosophisches. Ich spiele gerade sehr viel grün. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe angefangen den Podcast, da war ich Rakdos Freddy, dann Mardu Freddy und jetzt bin ich in meiner Naya-Phase. Jochen hat zu viel auf mich abgerieben. Deswegen muss ich dieses Mal wieder ein schwarzes Deck bauen mit Thunder Junction, einfach um meine Wurzeln wieder zu erkunden.
Ein Palette Cleanser.
Ja. Mhm. Und ich sehe halt diesen Railway Brawler und denke mir sofort, yeah! Und er kommt nicht mit Haste rein mit diesem Plot. Und das ist es, was es mir irgendwie ein kleines bisschen ruiniert, weil Suspend als Mechanik war ganz wichtig, dass die Kreaturen mit Haste reinkommen. Deswegen haben sie überall Suspend 1 mehr gemacht, tatsächlich. Damals, weil die Leute wollen mit ihren Karten spielen. Und wenn ich was plotte und dann kommt es rein und dann muss ich nochmal eine Runde warten, bis ich... Wenn ich ein grünes Deck spiele, bin ich dann in der Mut dafür, dass ich das mache, dass ich so lange auf mich warten lasse. Aber ich glaube, es gibt einfach zu viel geile Sachen, die man eben damit machen kann, dass die Kreaturen einfach mit doppelter Power reinkommen. Also es muss ja nur sowas sein wie ich bin ein Simic-Deck und spiele den Champion of the Wits. Oder reanimiere dann den Champion of the Wits, der dann als 8-8 reinkommt, mich 8 Karten ziehen lässt und 2 discarden. Und ich glaube, es gibt zu viele coole Applikationen dafür, für den Railway Brawler, bin aber der Meinung, dass irgendwas hätte bei dem Plot mit Haste passieren sollen. Und wenn es auch die Plotkosten erhöhen wäre oder so.
Okay, wenn dies unsere letzte Karte sein soll, dann müssen wir uns leider in diesem Mexican Standoff, können wir uns nicht einstimmig verabschieden. Denn ich gebe der Karte jetzt ein Exil, stellvertretend dafür, was jeder andere Spieler an deinem Tisch machen wird, wenn die Karte auftaucht. Die wird nämlich keine einzigen Kreatur im besten Fall überhaupt Marken geben, weil wenn sie das anfängt, ist es schon zu spät. Das heißt, die muss man sofort wegballern. Man weiß ja auch, dass sie kommt durch Plot. Dann wird man sie wegballern. Wenn ihr diese Karte liegen lasst am Tisch, dann wird sie euch umbringen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, weil das macht aus jedem 1-1er. Das ist einfach krass. Das Ding ist sehr stark. Ist eine gute Karte. Deswegen, ich würde sie auch jederzeit spielen. Ich würde sie allerdings in einem +1/+1-Markendeck wahrscheinlich eher als Lockvogel für Removal spielen, weil den wird sie auf jeden Fall fressen. Das ist, glaube ich, so eine Karte, wo die Leute auch nicht mal die Zugreihenfolge beachten, sondern irgendjemand sofort losblubbert und sagt, dass er sie Path to Exile. Ja. Deswegen gebe ich dir jetzt ein Exil. Ich glaube, man wird sehr wenig Spiel mit dieser Karte sehen. Weil sie sehr gut ist. Also das ist paradox, aber die ist für sie, für ihr eigenes Überleben leider zu gut, die Karte.
Sie bekommt ein Spiel, um dann zu exiled werden. Um dann geexiled zu werden.
Deswegen, ich lasse direkt den Mittelsmann raus und gebe direkt ein Exil. Ja. Das ist so, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich irgendwann, nein, ich würde sie schon drin lassen. Soweit würde ich schon gehen, weil es ist ein guter Lockvogel, denn wenn jemand interagieren kann, ist es auch mehr oder weniger wahrscheinlich ein Win. Aber ich glaube, man muss sich sehr bewusst sein, dass man nicht viel mit dieser Karte spielen wird.
Ja. Gut, dann, wenn das unsere letzte Karte ist, lasse ich mal den Hellspur Posse Boss aus. Und was sind eure Endmeinungen von dem ganzen Set? Das ist nämlich ein bisschen schwer, ne?
Du zuerst, Marius.
Genau, ich glaube, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich kenne Magic jetzt noch nicht so lang wie ihr. Ich weiß nicht, sie hatten schöne, darke Sachen, weswegen ich eigentlich überhaupt Magic so geil fand. Ich meine, ich bin mit Wilds of Eldraine eingestiegen. Das war schon sehr Fairy Tale, Happy Go Lucky bisschen, aber auch schon so ein bisschen die darke Seite. Das hier fühlt sich für mich sehr an, oh, wir haben gerade, wie in einem Videospiel, wir haben gerade die Cowboy Season. Das ist so, du hast deine ganzen Charaktere, die eigentlich sonst starke, krasse Hintergrundgeschichten haben, aber jetzt haben sie halt eine Cowboy-Skin. So fühlt sich's für mich an. Und das finde ich, ich find's schade, weil gerade bei den Precons, die wir uns in der nächsten Folge anschauen werden, sind ein paar Sachen dabei, ein paar Effekte und ein paar Commander, die ich richtig nice finde. Aber ich fände sie noch so viel nicer, wenn sie keine Cowboy-Skin drüber hätten. Und ja, deswegen bin ich, es sind coole Karten dabei. Ich finde auch viele der Artworks, versteht mich nicht falsch, also die Künstler haben da wieder absolut alles gezogen und ich finde die Artworks bei Magic ist immer noch das Schönste. Ich sage immer, für mich, ich spiele Magic, um quasi mit, das ist meine Art Kunst zu sammeln, weil ich häng mir keine Bilder auf, ich bin nicht der Mensch dafür, aber wenn ich Karten habe, wo ich sage, oh, schönes Artwork und ich kann auch noch was machen, ich kann mit spielen und Spaß haben, finde ich cool. Aber es ist einfach, ja, es fühlt sich für mich nach, ich habe den Vergleich häufig gebracht, nach Fortnite-Season an.
Und ich habe halt viele mechanische Probleme, weil die Umsetzung taugt mir an einigen Stellen nicht. Weil ich habe jetzt halt nämlich hier das Problem, dass Karten individuell sehr cool sind. Und das hatte ich auch das Problem mit Call of Mana, das Gleiche. Sie wollen ja unbedingt einen anderen Stil an Sets einschlagen jetzt halt, in diesem Jahr, weil weil dieses alte Set-Struktur haben sie halt nicht so gut gefunden. Und ich habe sehr viel Call of Mana tatsächlich dann am Ende doch gespielt. Und viele der Karten sind, mag ich daraus individuell. Und ich glaube auch, das Gleiche wird bei Thunder Junction wieder passieren. Dass, okay, diese Karten sind an sich cool, aber es setzt, nimmt mich halt ein bisschen raus aus dem ganzen Setting. Es ist effektiv Borderlands, was es hier ist. Weil, ich meine, wortwörtlich, wir sind auf einem Wüstenplanet, Bösewichte tun sich zusammen, um andere Bösewichte eins auszuwischen. Um dann den Vault zu cracken. Und im Vault ist es eigentlich eine Bestie, das eine Karte ist, zu machen. Mhm. Also, ja, wir sind sehr im Borderlands, Universes Beyond, angekommen. Und dafür denke ich mir halt, ich hab schon im letzten Set gesagt, irgendwie kam mir das vor wie das erste Set, wo sich Magic ihre eigene IP schämt oder nicht volles Vertrauen dahinter hat. Das ist das zweite, wo ich das Gefühl bekomme, dass sie in ihre eigene IP nicht vertrauen. Und ich weiß nicht, wieso das stört. Das Set ist immer noch cool. Die Karten sind immer noch cool. Ich werde viel rausnehmen. Aber wie lang kann das quasi noch angehen, bis ich halt irgendwann einfach skippe mental? Also ich habe die Spoiler-Season auch diesmal kaum verfolgt. Normalerweise war ich immer diese Person die jeden Spoiler einzeln verfolgt hat und gepostet hat und alle Karten kannte, während Jochen und Fritz damals sich die paar Stunden vorher teilweise angeschaut haben. Und jetzt bin ich die Person, die sich effektiv ein paar Stunden vorher angeschaut hat. Also,
Ja, das ist so. Ich finde das schön, das, was du gesagt hast, wollte ich auch sagen. Es fühlt sich an wie ein Universes Beyond Cowboys. Es könnte auch ein Secret Lair Super Drop sein, wo man einfach irgendein anderes Set nimmt und sagt, hey, alle sind jetzt aber Cowboys. Ich bin so ein bisschen bei dem Set, also ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, Karten zu finden, denen ich ein Exil gebe, weil ich sehr viele Karten cool finde. Aber das ganze Look and Feel von dem Set finde ich irgendwie, das ist mir zu viel. Gleichzeitig finde ich, es hat jetzt wieder drei neue Mechaniken plus diese Outlaws. Die Outlaws sind davon, die sind absolut cool. Ich finde auch die Mechaniken nicht schlimm, aber irgendwie, da kommt schon wieder sehr viel auf einen draufgeflogen. Und dann, wie ich bei Annie Flash gesagt habe, sie überspringen mir mittlerweile zu sehr dieses, wir machen eine Karte, cool, und dann wird die irgendwie legendary. Das war der Witz an Commander Legends, das war super cool. Hey, diese Karte hatte 4 Flavortexte in den letzten 15 Jahren oder so, jetzt ist sie eine Legende. das wird alles immer übersprungen. Das heißt, jede Karte, die jetzt reinkommt, jede irgendwie einigermaßen beeindruckende Karte, ist sofort eine Legendary, was sie nicht sein müsste. Was garantiert damit zusammenhängt, dass Commander so beliebt ist. Egal, was man da offiziell sagen wird. Und gleichzeitig ist es auch noch damit einhergeht, dass so viele Legendaries, die es schon gibt, kommen auch noch in das Set rein, was es dann wieder noch beliebiger macht, weil die halt dann irgendwie keine Cowboys sind oder zwangsmäßig zu Cowboys gemacht wurden. Ich finde es einfach ein bisschen. Es fällt mir sehr schwer, dieses Set zu lieben, aus meiner Flavor-Jochen-Sicht. Aus der Kartensicht ist es ein echt schönes Set. Also da sind auch viele coole Ideen dabei. Ich hab fast nichts gesehen, wo ich mir dachte, boah, das ist mir viel zu blöd. Also das finde ich jetzt richtig dumm. Warum passiert das? Selbst so Karten wie Obeka, den ich ein Exil gegeben habe. Ich finde den Effekt von Obeka eigentlich witzig. Das kann ja dann immer noch zu einem Exil führen, weil man denkt, dass es halt nicht so cool ist fürs Spiel, aber das ist mein Problem. Ich mag die Karten gern, aber warum ist das jetzt ein Cowboy-Set? Fritz hat sonst immer gesagt, Innistrad mag er nicht, weil das so on your nose ist. Und das ist halt, also, das ist ja noch schlimmer als alles, was auf Innistrad passiert.
Kellen the Kid, Annie, also ich meine, die Namen alleine.
Es gibt einen Lone Shark und das Ding ist ein Shark, der Loans vergibt. Das ist im Grunde, mein Problem damit ist, es fühlt sich ein bisschen wie ein Unset an. Vom Look and Feel. Die Karten sind nicht Unset-mäßig, die sind die von einem sehr schönen Standard-Magic-Set. Ich bin hin und her gerissen, aber ich freue mich einfach auf die Karten, weil über das andere kann ich mich jetzt gerade nicht freuen.
Ja. Ich hoffe, dass nach dieser ganzen, ich meine, was kommt jetzt als nächstes? Kam jetzt nicht dann das Bumble?
Bloomborough.
Bloomborough, dankeschön. Und dann kommt Modern Horizons und dann kommt ja dieses Horror-Set. Ich hoffe halt einfach jetzt, wir hatten jetzt sehr lange Murders at Carloff Manor war auch eher so ein, das war halt mit Clue vermarktet, das war nicht wirklich dark, auch wenn es da um einen Mord ging, aber das war trotzdem schön farbig Ding. Ich hoffe halt, dass sie dann vielleicht irgendwie mal wieder so eine, ey, wir haben ein Jahr mit richtig darken Themes und dann kommen wir wieder ein bisschen zurück.
Für mich muss nicht mal dark sein, ich möchte einfach nur, dass es halt, weiß ich nicht, stimmiger ist. Und das in einem Cowboy-Set muss nicht jeder einen Cowboy-Hut aufhaben. Es muss auch nicht jeder einen Zug überfallen auf jeder Karte. Der Wilde Westen ist schon das Schöne, wenn man gute Western mag, dann erkennt man irgendwann, dass das Schöne daran ist, dass obwohl etwas so ein Meme in sich ist in der modernen Welt, es super vielschichtig ist. Und der Wilde Westen ist halt nicht nur, man trifft sich um 12 und schießt sich über den Haufen auf der Hauptstraße, sondern das ist so viel mehr. Und Thunder Junction sagt aber halt, der Wilde Westen, das sind Revolver und Cowboyhüte. Und exakt nur Revolver und Cowboyhüte und ein Kaktus im Hintergrund.
Im Endeffekt, dass sie den Kojoten und den Roadrunner quasi als Karte abgedruckt haben, spricht schon Bände irgendwie in die Richtung.
Ich meine, ich liebe ja Western. Also wenn es dann um Filme geht, glaube ich, ist es einer meiner Lieblingsgenres von alten Klassikern. Also Johnny Guitar ist wahrscheinlich einer in meinen Top 20 Filmen aller Zeiten. Tatsächlich. Aber ich habe auch eine immense Liebe für True Grit und Ringo und Django Unchained, auch The Hateful Eight. Es gibt so viele Wege, Storytelling zu machen. Und ich sehe halt, du hast hier diese Outlaws at Thunder Junction. Du hast diese Outlaw-Mechanik, die ein bisschen kurz kommt. Du hast diese Crew, diese Heist-Crew. Und ich denke mir halt sofort, wir wollten ein lokaleres Thema haben. Wieso habt ihr es dann nicht lokal gemacht? Macht es wirklich in einer Mine? Oder in einer Abbau-Tage-Mine, wo die Hälfte davon ist, wo dann der Vault ist, wo du dann eine Gruppe hast von außen, die in diese Mine einbricht, um diesen Vault reinzukommen. Dann hast du so viele Mechaniken, du hast Gründe, weswegen welche bewaffnet sind, du hast die Pinkertons theoretisch, die dann auch noch als Wachen dienen könnten. Du hast so viele Optionen, da ein geiles Setting zu machen und auch eine geile Magic-Story zu erzählen von den Außenseitern, die dann versuchen reinzubrechen. Und es ist halt einfach nicht gemacht. Also, das ist auch das Problem, finde ich, weswegen, wenn ich sage, ich liebe Western, viele Leute sagen, hey, das mich komisch anschauen, aber es gibt halt in diesen Genres so viel Storytelling-Potenzial, was nicht genutzt wird. Es ist ein großes Problem in Western und ist es deswegen einfach eine Enttäuschung für mich, dass WotC genau dieses Potenzial nicht annähernd genutzt hat.
Sie haben im Grunde, also ich würde sagen, sie haben, ich habe damit früher gern gespielt, also kein Hate von meiner Seite, aber was sie aus dem Western-Szenario gezogen haben, ist die Playmobil oder die Lego, ist das Lego-Western vor. Und es ist nicht mehr als das. Es ist einfach nur, oder nicht das Vor, weil Soldaten gibt es ja nicht, es ist der Saloon. Da drin sitzen vier Figuren mit Hüten und ein Barkeeper und bei dem gibt es einen optionalen Hut. Und unter der Bar ist eine Shotgun. Es ist wirklich, als ob man in eine Westernstadt fährt und nur diese eine Straße sieht.
Es ist wie Disney-Westernstadt quasi.
Ja.
So ein bisschen in die Richtung Disneyland-Westernstadt gehst rein.
Apropos übrigens, wenn Freddy hat schon viele gute Tipps gegeben, wenn ihr Horror mögt, schaut euch unbedingt Bone Tomahawk an. Auch ein fantastischer Horror-Western.
Jawohl, den habe ich auch angeschaut vor kurzem.
Das ist ein guter Tipp. Wir haben uns viel über Western unterhalten, aber wir haben davor tatsächlich auch noch über Magic-Karten gesprochen. Schreibt uns doch vielleicht einfach in die Kommentare, dazu komme ich gleich, Jochen, was eure Top-Wins und Top-Losers dieses Set sind, wie ihr zu den ganzen Cowboy-Geschichten, Western-Style steht. Vielleicht stört es euch ja gar nicht so sehr, wie es uns stört. Und das ist sehr schön. Und wir wollen es euch auch nicht blöd reden. More power to you, wenn ihr das Deck feiert ohne Ende. Genau. Außerdem an der Stelle, Jochen.
Ihr seht es jetzt, es spiegelt natürlich. Cortex Sleeves, Ultimate Guard in Rot. Ich werde vermutlich Brustal da reinpacken, weil ich nicht anders kann, als Karten immer mit passenden Sleeves zu versehen. Das Gute ist, bei unserem Sponsor Ultimate Guard findet ihr die coolsten Sleeves. Die halten ewig. Die lassen sich gut mischen. Ihr könnt da auch noch Playmats kaufen. Also es ist im Grunde, wir haben das Sponsoring ja deshalb angetreten, weil man da nicht falsch liegen kann damit. Es ist nicht Proteinpulver für Magic-Spieler. Nein, es ist das coole Ding für Magic-Spieler, womit man absolut immer sagen kann, yo, ich habe meine Sleeves von Ultimate Guard, die halten viel aus, die sind schick. Die glänzen auch nach zigmal Spielen noch genauso wie am Anfang. Oder sie glänzen nicht, wenn man das nicht wollte. Man kann nicht verlieren damit. Es ist eine klassische Win-Win-Situation. Wenn ihr diesen Vault also öffnet, der wahrscheinlich, wenn ihr einen Return-to-Earth-Boulder habt, auch noch gut nach Büchern riecht, habt ihr immer guten Loot.
Jo. Also, viel Spaß. Also damit, bestes Bronzer möglich. Glaube ich, verabschieden wir uns und schaut Maverick an. Maverick ist lustig.
Ciao, wir sehen uns auf dem Marktplatz, auf der Hauptstraße.
Servus.
Howdy. Ciao. Sayonara.